Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Zu Beginn der heutigen Folge möchte ich euch einerseits erklären, was psychodynamische Therapieverfahren sind und noch ein paar Begriffe aus dieser Therapieschule erklären. Da Sami der erste andere Psychodynamiker ist, mit dem ich auch über psychodynamische Themen zumindest im Podcast spreche. Und für die Personen, die das schon wissen, die vielleicht selbst PsychodynamikerInnen sind, ihr könnt es natürlich gerne überspringen, aber ihr könnt es euch auch anhören. Ihr könnt dann ungefähr zu Minute 8 springen, da stelle ich dann Sami als meinen Gast vor und dann geht's los mit der Folge. Psychodynamische Therapieverfahren, dazu gehört die Tiefenpsychologie und die Psychoanalyse, gehen im Kern davon aus, dass unser Erleben, Denken und Handeln nicht nur von dem beeinflusst wird, was uns bewusst zugänglich ist, sondern auch von unbewussten psychischen Prozessen. Dazu gehören Gefühle, Wünsche, Ängste, innere Konflikte, Beziehungserfahrungen, die innerlich wirken, Bedürfnisse, Fantasien. Viele Menschen kennen zum Beispiel die Erfahrung, dass sie auf eine bestimmte Situation immer wieder ähnlich reagieren, obwohl sie sich eigentlich was anderes von sich wünschen würden. Zum Beispiel gerät vielleicht eine Person ständig in Beziehungen, in denen sie sich zurückgewiesen fühlt oder erlebt immer wieder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und aus psychodynamischer Sicht sind solche Muster in unseren, vor allem in unserer Beziehungsgestaltung und in unserem Erleben kein Zufall, sondern können Ausdruck sein von tiefer liegenden inneren Konflikten oder eben frühen Beziehungserfahrungen. Das Ziel psychodynamischer Therapie ist deshalb nicht nur die Verringerung von Symptomen, sondern es geht eben um ein besseres Verständnis der eigenen inneren Welt. Also Patientinnen und Patienten sollen nachvollziehen können, warum sie sich fühlen, denken und handeln, wie sie es eben tun und dadurch neue Handlungsmöglichkeiten gewinnen. Dabei spielt die therapeutische Beziehung eine zentrale Rolle, denn häufig zeigen sich vertraute Beziehungsmuster auch im Kontakt zur Therapeutin oder zum Therapeuten. Und diese können dann eben gemeinsam betrachtet und verstanden werden. Ein Teil dessen ist das Übertragungs- und Gegenübertragungserleben, also dass diese frühen Beziehungserfahrungen auf Therapeut oder Therapeutin wie so eine Art blanke Leinwand übertragen werden und in Therapeut und Therapeutin regt sich daraufhin auch eine Emotion oder eine körperliche Reaktion und das kann eben verstanden werden als Hinweis auf dieses unbewusste innere Erleben der Patientinnen und Patienten. Der Begriff psychodynamisch verweist dabei auf die Vorstellung, dass in unserer Psyche unterschiedliche Kräfte und Bedürfnisse wirken, also in einer Dynamik miteinander stehen, die nicht immer miteinander vereinbar sind. Also zum Beispiel kann sich ein Mensch nach Nähe sehnen und gleichzeitig aber sehr große Angst haben vor dieser Nähe, weil er vielleicht fürchtet, vereinnahmt zu werden von der anderen Person. Und solche inneren Spannungen werden in der psychodynamischen Tradition als innere Konflikte bezeichnet. Diese Konflikte sind oft nicht vollständig bewusst, beeinflussen aber unser Erleben und Verhalten. Ein zentrales Konzept psychodynamischer Theorien, auf das wir auch in der Folge eingehen, sind die sogenannten Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind unbewusste Strategien der Psyche, mit denen versucht wird, belastende Gefühle, Konflikte oder innere Spannungen zu bewältigen. Die dienen einem wichtigen Zweck, sie schützen uns vor psychischer Überforderung oder Schmerz. Abwehr ist also nicht grundsätzlich was Schlechtes oder Krankhaftes. Jeder Mensch nutzt Abwehrmechanismen. Sonst wäre unser Alltag oft auch ganz schwer zu bewältigen. Also man könnte sagen, Abwehrmechanismen sind die psychischen Werkzeuge, mit denen wir versuchen, schwierige innere Erfahrungen erträglicher zu machen. Beispielsweise Verdrängung. Manchmal schieben wir belastende Gedanken oder Erinnerungen aus unserem Bewusstsein weg. Also wenn sich zum Beispiel jemand kaum noch an eine besonders schwierige Zeit in seinem Leben erinnert. Rationalisierung ist auch ein Abwehrmechanismus, also dass sich zum Beispiel ein Mensch sein Verhalten mit vernünftigen Argumenten erklärt, obwohl eigentlich sehr starke Gefühle dahinter stehen. Also wie zum Beispiel, wenn man eine Ablehnung erfährt und dann sagt, ach naja, das wollte ich ja sowieso nicht. Obwohl er in Wirklichkeit eigentlich enttäuscht und verletzt ist, da soll eben die Enttäuschung und die Verletzung abgewehrt werden. Die Projektion ist ein Abwehrmechanismus, darüber sprechen wir auch in der Folge, deswegen wollte ich es noch mit aufgreifen. Zum Beispiel, dass Die funktioniert so, dass eigene Gefühle oder Impulse den anderen zugeschrieben werden. Also zum Beispiel ein Mensch, der selbst ärgerlich ist, erlebt plötzlich vor allem die anderen Menschen als feindselig oder aggressiv. Wenn Menschen diese Abwehrmechanismen besser verstehen, dann können sie oft flexibler auf Belastungen reagieren und Gefühle müssen eben nicht mehr vermieden oder abgewehrt werden, sondern können wahrgenommen, verstanden und verarbeitet werden. Dann würde ich gerne noch kurz auf den Begriff des Täterintrojektes eingehen, weil das auch einmal fällt und wir da aber nicht so näher drauf eingehen. Das stammt aus der psychodynamischen und vor allem traumatherapeutischen Arbeit und damit ist vereinfacht gesagt gemeint, eine innere Stimme oder ein innerer Anteil, der Botschaften einer verletzenden, missbrauchenden oder entwertenden Bezugsperson übernommen hat. Das Wort Introjekt bedeutet dabei zunächst, dass etwas von außen nach innen übernommen wurde. Wir alle tragen Introjekte in uns, man spricht auch eher von inneren Objekten. Also zum Beispiel hören manche Menschen innerlich immer noch ermutigende Worte ihrer Eltern oder einer Lehrerin, die ihnen viel bedeutet hat. Also das sind verinnerlichte Objektbeziehungen, da geht Sami in der Folge auf jeden Fall auch nochmal drauf ein. Problematisch wird es dann, wenn die übernommenen Botschaften von Menschen stammen, die Gewalt ausgeübt haben, die beschämt haben, die kontrolliert oder emotional verletzt haben. Und insbesondere Kinder sind auf ihre Bezugspersonen angewiesen und wenn diese Personen verletzend oder gewalttätig sind, dann entsteht ein Dilemma. Das Kind kann sich nicht vorstellen, dass die Erwachsenen, von denen es abhängig ist, etwas Falsches tun. Stattdessen entwickelt es häufig die Überzeugung, mit mir muss ja etwas nicht stimmen. Die abwertenden Botschaften des Täters oder der Täterin werden dann gewissermaßen verinnerlicht und später als eigene Gedanken oder wie als eigene Gedanken erlebt. Manche erleben Täterintrojekte oft als einen strengen, abwertenden oder bestrafenden inneren Kritiker. Das ist ja auch ein Konzept, was manche vielleicht aus der Verhaltenstherapie kennen. Betroffene erleben dann diese Gedanken häufig nicht als fremd, sondern wie eine ultimative Wahrheit über sich selbst. Also ich bin halt ein Versager oder ich bin schuld oder ich bin halt zu empfindlich. Das sind Botschaften, die diese Menschen dann wahrscheinlich in früher Kindheit mal von jemand anderem gehört haben und zwar wiederholt. Man könnte sagen, das sind psychische Spuren früherer Verletzungen, die dann dadurch weitererlebt werden. Und die verletzende Person ist nicht mehr im Raum, aber die Botschaften haben eben einen Platz in unserer inneren Welt behalten. Und das ist für beispielsweise Betroffene von Rassismuserfahrungen relevant, weil ja nicht nur einzelne Menschen, also zum Beispiel die Eltern oder ein Lehrer oder so, ein Täter sein können, von dem Botschaften verinnerlicht werden, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes mit verletzenden, abwertenden, beschämenden Botschaften. Aber dazu kommen wir dann noch in der Folge. So, jetzt habe ich eine Menge erklärt und stelle jetzt noch meinen Gast vor. Sami Khalil ist Psychotherapeut im Verfahren Tiefenpsychologie. Außerdem ist er Bildungsreferent für Themen wie Rassismuskritik und Empowerment. Sami arbeitet, forscht und lehrt aus einer schwarzen, psychologischen, rassismus- und machtkritischen sowie intersektionalen Perspektive, unter anderem zu antischwarzem Rassismus und psychischer Gesundheit und der transgenerationalen Weitergabe von Traumata. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude, Aufmerksamkeit, Lernerfahrungen beim Anhören der Folge. Hi Sami, ich freue mich, dass du zu Gast bist im Podcast bei mir.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ich stelle dir die gleiche Frage wie all meinen Gästen zu Beginn im Podcast. Was ist denn deine Assoziation zu Mythos Psyche?
Wenn ich mich jetzt ganz frei treiben lasse, dann ist ja so ein Mythos ist ja irgendwie auch eine Saga oder eine Erzählung und eine Erzählung über sich selbst häufig. Und ich finde, dass, also wenn ich Mythos Psyche verbinde, das Psychische ja auch sehr mystifiziert ist in vielen Bereichen. Auch in Fachdiskursen erlebe ich das häufig. Mhm. Meine Gedanken gehen so in zwei Richtungen. Einerseits kann ich das häufig nicht so nachvollziehen, diese Mystifizierung. Weil ich ganz oft denke, dass Sachverhalte oder Theorien oder Gedanken aus meiner Perspektive unnötig verkompliziert werden. Also die Zugänglichkeit mich häufig stört oder die fehlende Zugänglichkeit. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich weitertreiben lasse, dann führt es mich aber auch zu einem gegenteiligen Trend, den ich so auch gerade auf Social Media so sehe, also dass so die Dinge sehr vereinfacht werden. Und ja, damit viel Reichweite häufig generiert wird von Personen, von denen nicht ganz klar ist, welche Expertisen haben sie und welche Ausbildung haben sie genossen im Kontext, wenn sie sich zu psychischer Gesundheit zum Beispiel äußern. Genau, das wären so meine ersten Assoziationen.
Kann ich noch mal nachfragen zu dem unnötig verkompliziert? Meinst du damit, dass sozusagen Wissen über die Psyche zu wenig zugänglich ist für eine breitere Masse? Oder meinst du, dass Dinge, die eigentlich irgendwie auch auf der Hand liegen, also ich denke jetzt an Zusammenhang zwischen Unterdrückungsmechanismen und mentaler Gesundheit, unnötig hinter Theorien versteckt werden, an der Stelle, wo es vielleicht gar nicht nötig ist? Oder hast du es ganz anders gemeint?
Vielleicht habe ich auch beides so gemeint. Also ich glaube, ich habe mich eher so auf den ersten Punkt bezogen. Also dass ich mich frage, und das glaube ich ist auch Teil meiner Haltung, sowohl in der Bildungsarbeit, aber auch im therapeutischen Kontext, ist, oder auch im Forschungskontext, ist, wie die Erkenntnisse, die gewonnen werden, oder meine Haltung ist eher, dass die Erkenntnisse, die wir gewinnen, eigentlich keinen Sinn machen, wenn sie nur im Elfenbeinturm bleiben, sondern eben zur breiten, der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden müssen und sollten. Und ich erlebe das häufig, dass Theorien, die auch durchaus komplex sein können, weil es ja auch komplexe Vorgänge vielleicht beinhalten, dass es dennoch immer wieder auch Möglichkeiten gibt, diese so verdaulich zu machen, dass viele Menschen Anschluss daran finden können. Und das ist etwas, was ich häufiger auch erlebt habe, jetzt auch im Rahmen meiner Ausbildung oder meines Studiums. Genau, und das, glaube ich, war ja der erste Punkt. Und dann auch dein zweiter Punkt natürlich, das ist auch die sehr offensichtlichen Zusammenhänge zwischen Unterdrückungsformen und psychischer Gesundheit. Ja, also ganz häufig, oder ganz häufig, zumindest im deutschen Kontext, lange gar nicht beforscht worden sind und auch immer noch an vielen Stellen nicht ernst genommen werden. So, also finde ich, glaube ich, meine Aussage in beiden deiner Fragen wieder.
Und nun bist du ja auch von deinem beruflichen, professionellen Hintergrund, du machst ja Bildungsarbeit, du bist Psychotherapeut, TPler bist du, genau, psychodynamisch. Und dann hast du gerade noch gesagt, Forschung.
Genau, ich promoviere aktuell zum genau unbewussten transgenerationalen Weitergabe von Rassismuserfahrungen in schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Familien. Also mich interessiert, wie in diesen Familien unbewusst über Rassismus kommuniziert wird und so eben Wissen weitergegeben wird von einer Generation an die nächste. Genau, und das sind so mein Forschungsschwerpunkt, also auch mein ja, genereller bildungspolitischer Schwerpunkt liegt schon auch auf so antischwarzem Rassismus und psychischer Gesundheit, im Speziellen. Und das mache ich schon sehr lange. Also ich habe vor meinem Psychologiestudium tatsächlich English Studies studiert, das ist so Literatur, Sprachwissenschaften englischsprachiger Länder. Und auch da habe ich mich schon in meiner Bachelorarbeit damals mit den Reden von Martin Luther King und Stokely Carmichael befasst und so die beiden hinsichtlich der Radikalität verglichen. Also es begleitet mich, diese Themen begleiten mich aus persönlicher Erfahrungswelten oder aus persönlichen Erfahrungen, aber eben auch aus wissenschaftlich und theoretisch fundiert schon sehr lange.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man auch noch in der Bildungsarbeit tätig ist, vor allem in der politischen Bildungsarbeit, aber generell ist ja auch so eine, also man ja immer eine Schnittstelle bildet, ne, zwischen einem theoretischen Wissen oder einem praktischen Wissen, was man dann irgendwie vermitteln will. Und ich habe den Eindruck, dass man dann auch noch mal weniger, ne, also in diesem Elfenbeinturm bleibt. Und vielleicht auch bleiben will, sondern eben sagt, na ja, das ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und dann nimmt man das wahrscheinlich auch eher noch mal kritisch wahr.
Voll. Und ich glaube, es ist auch ein Balanceakt, denn einerseits ist es ja so, dass viele psychologische Theorien, aber auch vor allem psychodynamische Theorien auch komplex sind in ihrem Gewordensein. Und gleichzeitig will ich aber auch die Menschen, die vor mir sitzen, nicht aus, vielleicht aus so einer fast schon auch so klassistischen Haltung heraus, ihnen nicht zumuten und nicht zutrauen, dass sie diese Theorien verstehen können. Und ich glaube, dass das, so genau, da finde ich mich sehr wieder in dieser, in diesem Balanceakt. Und ich habe das eben sehr häufig in den Workshops, in den Fortbildungen, in den Vorträgen, die ich gebe, dass mir nicht immer nur ein Fachpublikum, ein psychologisches Fachpublikum gegenüber sitzt, sondern viel häufiger sind es eben Menschen, die häufig in den sozialen Berufen arbeiten, aber eben keine psychologische Ausbildung in irgendeiner Form oder Studium genossen haben, sodass es für mich essentiell ist, die Dinge so zu vermitteln, dass es anschlussfähig wird.
Ja. Ach ja, jetzt hätte ich natürlich auch zu der Psychodynamik noch mal ganz viel Fragen. Ich bin selber auch TPlerin und du bist also neben Fabienne, die die verklammerte Ausbildung macht, der erste Psychodynamiker tatsächlich in meinem Podcast und das ist natürlich eine besondere Freude für mich. Aber genau, ich schließe erstmal an einer anderen Stelle an und zwar bei der Bildungsarbeit und da, also es zieht sich ja durch alle Aspekte deiner beruflichen Tätigkeit und das ist eine ganz breite, große, offene Frage und wir schauen einfach mal, was du uns dazu so erzählen kannst. Welche Folgen haben denn Rassismuserfahrungen für die Psyche? Es steht ja ganz an ganz vielen Stellen geschrieben, es wurde ja relativ viel schon dazu geforscht, aber scheinbar ist es ja immer noch nicht richtig angekommen in der Fachwelt, deswegen müssen wir dich jetzt leider noch mal fragen.
Also es ist tatsächlich eine sehr breite Frage, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit, uns dieser Frage vielleicht von verschiedenen Perspektiven zu nähern. Also mir ist es immer wichtig, das mache ich tatsächlich auch in den, also eigentlich da, wo ich spreche, mache ich es immer sehr transparent und aber auch zentral, dass Rassismuserfahrungen keine ausschließlich individuellen Erfahrungen sind. Also wenn wir über Rassismus sprechen, das ist leider so wichtig, das immer wieder zu betonen, dann sprechen wir in erster Linie über strukturelle Phänomene, die angelegt sind in unserer Gesellschaft auf der einer strukturellen, auf einer institutionellen und auf einer individuellen Ebene. Das bedeutet, dass Rassismus in seiner Kernfunktion, würde ich behaupten, dazu beiträgt, bestimmte Gruppen und ihnen zugerechnete Personen den Zugang zu und die Teilhabe an materiellen und immateriellen Ressourcen zu erschweren oder zu verunmöglichen. Das meint ganz konkret den Zugang zum Wohnen, zum bezahlbaren Wohnraum, den Zugang zum Job- und Berufsmarkt, den Zugang im Kontext von Bildung und aber auch, weil wir uns ja einen Schwerpunkt heute auf die Psyche legen, den Zugang und die Behandlung im Kontext von im Gesundheitswesen. Und das vielleicht erstmal vorgeschoben, weil eben psychische Gesundheit, und das ist ja auch einer deiner Schwerpunkte, nicht eine individuell verhandelte Sache ist, sondern maßgeblich auch davon beeinflusst ist, in welchen sozialen Kontexten wir uns bewegen, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen, vor allem auch ökonomisch. Und das ist mir immer wichtig, das so ein bisschen vorzuschieben. Und jetzt auf diese riesige Frage zu antworten. Ich würde das aufteilen wollen, in so einen vielleicht klinischen Bereich und nicht klinischen Bereich. Und wenn ich mit mit dem nicht klinischen Bereich anfangen würde, dann wäre das, dass häufig Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, berichten, in erster Linie, Gefühle von Panik zu erleben, Gefühle von Ohnmacht ganz häufig. Also nicht zu wissen, wie mit dieser Situation umzugehen ist, sehr aufgewühlt zu sein, auch schon so eine Art von Ungläubigkeit, dass das jetzt einem widerfährt. Wut ist eine häufige Reaktion, Frust, Ärger und ganz, ganz häufig auch Schuld und Scham. Da kann ich vielleicht auch noch im vielleicht im späteren Teil nochmal genauer eingehen, warum Schuld und auch Scham so eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang. Also das erstmal als vielleicht die so häufig unmittelbare Reaktion nach einem rassistischen Vorfall. Und wenn ich sage, klinisch und nicht klinisch diese Aufteilung mache, dann ist mir auch an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass ich auch Reaktionen, die wir vielleicht diagnostisch als pathologisch einordnen würden, ich die nicht als erstmal oder nicht zunächst nicht als pathologisch begreifen würde, sondern eher als schon auch gesunde Reaktionen auf ungesunde, unnormale Verhältnisse. Also wenn meine Menschlichkeit in Frage gestellt wird, wenn ich zum Objekt gemacht werde und wenn ich darauf dann mit Wut, Enttäuschung, Panik, Ohnmacht und wie auch immer reagiere, dann würde ich sagen, das sind sehr gesunde, adaptive Reaktionen der Psyche. Das sage ich Patientinnen auch häufig, dass wenn die mir von solchen Dingen berichten und dann sehr aufgewühlt sind und sich dann häufig auch entschuldigen dafür und sagen, oh Gott, jetzt bin ich so oder den Scham behaftet darüber erzählen, dann melde ich den häufig zurück und sage, wissen Sie, also dass Sie so reagieren gerade, zeigt mir eher, dass Sie sehr menschlich darauf reagieren. Und wenn Sie jetzt hier völlig abgespalten säßen und keinerlei Reaktion zeigen würden, dann würde ich mir eher Gedanken machen. Genau, also das vielleicht so, wenn ich diesen nicht-klinischen Bereich aufmache. Und dann wissen wir aus Forschung, und da muss ich betonen, aus vor allem internationaler Forschung, dass Rassismus auf einer pathologischen Ebene sozusagen das Risiko erhöhen kann oder Rassismuserfahrungen das Risiko erhöhen können, an einer Angststörung zu erkranken, an Depressionen zu erkranken, an Psychosen zu erkranken und auch, und das ist ein sehr großer Bereich, der vor allen Dingen auch im internationalen englischsprachigen Raum beforscht wird, Rassismus oder rassistische Diskriminierungserfahrungen spielen eine Rolle auch bei Trauma und der Entwicklung von Traumafolgestörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen.
Ja. Ja.
Um das vielleicht einmal so versuchen
Ja,
einzugrenzen.
erstmal dann sozusagen die große breite Thematik versuchen zu greifen und wir steigen ja jetzt noch ein bisschen tiefer ein. Ich werde dich auf jeden Fall noch mal fragen nach ein paar einschlägigen Studien, die ich dann in die Shownotes packen kann für Menschen, die da noch weiterlesen wollen. Was ist denn mit der Verinnerlichung von Rassismuserfahrungen? Welche Wirkung hat das auf unsere Psyche?
Das ist tatsächlich einer der Bereiche, der mich auch mit am meisten interessiert in meiner Arbeit. Also auch, glaube ich, auch so ein bisschen bedingt aus der therapeutischen Schule und Richtung, aus der ich komme.
Ja.
Also wenn wir uns dem so nähern würden, dann spielen die eine große Rolle, weil wir verstehen müssen, dass Rassismuserfahrungen, wenn ich jetzt mal beim deutschen Kontext bleibe, für die allermeisten Menschen, die hier in Deutschland sozialisiert worden sind, und eben Rassismuserfahrung machen, sehr, sehr früh beginnen. Also wenn ich sage sehr früh, dann meine ich die früheste Kindheit. Ich habe damals für meine Masterarbeit Interviews geführt mit schwarzen Menschen zum Thema Alltagsrassismus. Und da konnten mir, wenn ich sie gefragt habe, wann war denn die erste Erinnerung an den ersten rassistischen Vorfall, konnten mir alle Teilnehmenden von Vorfällen berichten, die im Alter von 4, 4, 5, manche auch schon mit 3,5, also wenn sie das soweit noch erinnern konnten, also in der Kita, in der Grundschule, Dinge erlebt haben, also sehr konkret rassistische Vorfälle erlebt haben. Und also damit will ich erstmal klar machen, dass wir reden über eine Lebensspanne und wir reden über massive und viele, viele Vorfälle, die nicht auf bestimmte Lebensbereiche beschränkt sind. Und wenn einem Menschen auf sehr, sehr vielen Ebenen in der Gesellschaft vermittelt wird, bewusst und oder unbewusst, dass diese Person weniger wert sei, dass diese Person bestimmte Attribute hat, die als gefährlich oder abnormal gelabelt werden, dann, und dann wären wir jetzt in der psychodynamischen Perspektive bei den Objekt-Beziehungstheorien, also die sich ja im Kern damit beschäftigen, wie Beziehungserfahrungen, häufig in Objekt-Beziehungstheorien geht es um die Beziehungserfahrungen mit den ersten Bezugspersonen, also häufig den Eltern, verinnerlicht werden und sich quasi im Wechselspiel mit den eigenen Fantasien der Person und den eigenen innerlichen Bewegungen der Person zu sogenannten inneren Objekten, also Objektrepräsentanzen, also Repräsentanzen der Beziehungserfahrungen niederschlagen und so zum Teil der eigenen inneren psychischen Welt werden. Also der Podcast Rätsel des Unbewussten, die ich sehr gerne höre, die sagen, finde ich sehr, die bringen das sehr passend auf den Punkt, die sagen im Kontext der Verinnerlichung, dass die Stimmen der Eltern, die beziehungsweise auf die Eltern, werden irgendwann unsere eigene innere Stimme. Jetzt würde ich aber aus einer rassismuskritischen Perspektive sagen, da braucht es Erweiterung,
Ja.
denn nicht nur die Stimmen der Eltern werden unsere inneren Stimmen, sondern auch die Stimmen der Gesellschaft werden in unsere inneren Stimmen. Und wenn wir uns dann anschauen, wie und mit welchen Zuschreibungen Menschen, die eigene Rassismuserfahrung machen, konfrontiert sind, tagtäglich und eben auch schon seit Kindesalter an. Und zwar, das muss nicht immer einer sehr offensichtlichen rassistische Diskriminierung sein, sondern es kann auch sein, dass es Stellen gibt, an denen Menschen oder an denen Ausschlüsse stattfinden oder denen Menschen eben nicht vorkommen. Und ich glaube, also meine mich zu erinnern, dass es noch 2020, Stand 2020 war, es schon ein paar Jahre her, dass dort habe ich in einer Studie gelesen, dass, glaube ich, 90 bis 95% der Kinderbücher in Deutschland eine weiße, homogene Welt darstellen. Also, dass die, wenn dann nicht weiße Figuren in zum Beispiel Kinderbüchern vorkommen, dass diese dann meistens nicht zum alltäglichen Leben dieser Figuren gehören oder der Geschichte gehören, sondern irgendwie immer exotisch sind, besonders in irgendeiner Form abnormal sind. Und sowas als ein Beispiel schreibt sich ein in frühkindliche Lebenswelten. Und das kann dann dazu führen, und das führt dazu, und davon bin ich auch überzeugt, dass, weil wir alle Teil dieser Verhältnisse sind, dass wir uns auch diesen inneren rassistischen Objekten, so nennt sie Fakhri Davids, auch ein Forscher, der zum inneren Rassismus viel geforscht und auch publiziert hat, der spricht von inneren rassistischen Objekten, also innere rassistische Repräsentanzen, die uns alle innewohnen, aber eben andere Folgen haben, wenn sie, je nachdem, ob es eine Person ist, die eigene Rassismuserfahrung macht oder nicht. Und es entstehen dann sozusagen der weiße Blick, der Blick von außen einer weißen Mehrheitsgesellschaft, der defizitäre weiße Blick wird verinnerlicht und wird zu einer inneren Figur, sodass es eigentlich zu einem zu reizunabhängigen Abwertung kommt. Also, dass es keinen rassistischen äußeren Reiz mehr braucht, sondern ich sage häufig dann, reicht der Blick in den Spiegel. Und die Abwertung sozusagen, die inneren Mechanismen beginnen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, dass das eben auch keine Einzelerfahrungen sind, sondern das sind kollektive Erlebnisse, die Frantz Fanon zum Beispiel, der ein ganz wichtiger antikolonialer Denker und Psychiater und auch Psychodynamiker, der hat das bereits 1952 beschrieben. Also da ging es im Kontext um Kolonialismus, aber die Zuschreibungen, die wir sehen, auch gerade im Kontext von antischwarzem Rassismus, sind ungebrochen Tradition, ungebrochen einer kolonial-rassistischen Tradition entsprungen. Also die sind dieselben, wir sprechen über dieselben Zuschreibungen, dieselben Bilder, die noch zur Zeit des Kolonialismus über zum Beispiel schwarze Menschen kursierten. Und genau, diese Bilder werden dann zum Teil der inneren Welt.
Ich wollte dich eh auch noch fragen zu einer psychodynamischen Perspektive auf das Thema, aber das hast du ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber es ist ganz interessant, weil als du das jetzt über diesen weißen Blick so erzählt hast und der Blick in den Spiegel, ich mache ja so Bildungsarbeit vorrangig zu Sexismuserfahrungen, Geschlechterrollen. Bisschen was mit Armutserfahrung, aber genau, eher so Geschlechterrollen und das Konzept des Male Gaze, daran musste ich gerade so denken und das eben ja auch, ne, diese Selbstobjektifizierung, es ist eine andere Zuschreibung, es hat eine andere Folge, eine andere Funktion für weiblich sozialisierte Menschen, aber eben auch dieses, man braucht gar nicht eigentlich den äußeren anderen, sondern man schaut in den Spiegel und dann ist da diese Wahrnehmung oder diese Bewertung oder so. Und ich finde es ganz interessant, dass das eigentlich es andere Erfahrungen sind und auch teilweise anders, ja, erlebt werden, aber trotzdem diese Mechanismen sich so ähneln. Und es ist irgendwie schön, dass, also ich habe da vorher noch nicht die paar Schritte sozusagen weitergedacht, dass das mir auch in der psychodynamischen Theorie 1a erklärbar ist, ne? Also die Verinnerlichung des Objektes. Und die Gesellschaft ist ja irgendwie ein Stück weit auch ein äußeres Objekt, was uns ganz früh schon prägt. Das hast du ja jetzt beschrieben, also sei es über Medien oder über Stereotype, die im Kindergarten verbreitet werden, keine Ahnung, oder kursieren. Und das andere, was ich gerade gedacht habe, wir haben ja in der Psychodynamik den Begriff der Täterintrojekte, was ja sozusagen noch mal ein Stück weitergeht. Und ich finde aber, und ich das auch im Zusammenhang mit Sexismuserfahrung immer erwähne, und ich denke, dass das bei Rassismus ja auch der Fall ist, dass sozusagen das die Objekterfahrung, die wir machen mit Tätern, und bei Diskriminierungserfahrungen sprechen wir ja einfach von Tätern und Täterinnen, auch verinnerlichen und damit einher, und vielleicht ist es ja auch das, was du vorhin meintest, aber vielleicht auch nicht, geht ja auch eine Verinnerlichung von dieser Beschämung, die da passiert. Also, dass wir uns dann teilweise für uns selbst schämen, weil wir eben diesen beschämenden Blick von außen auch übernehmen.
Absolut. Und ich glaube, dass, wenn ich das auf den Kontext, auf Kontext von Rassismus beziehe, vielleicht auch nochmal eine Anmerkung, dass wir, wenn ich, oder eigentlich, wenn wir über Rassismus sprechen, eigentlich von Rassismen sprechen müssen. Denn es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Rassismus.
Ja.
Und ich nochmal deutlich machen möchte, dass mein Hauptfokus auf antischwarzem Rassismus liegt. Ich gehe davon aus, dass diese Mechanismen, weil du sie auch schon anschlussfähig zu deinen Schwerpunktthemen finden kannst, sehr universell sind in der Verinnerlichung, aber eben doch trotzdem nochmal auch aus einem spezifischen, auch historischen Kontexten
Ja.
anders darstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über anti-asiatischen Rassismus denke oder nachdenke oder anti-muslimischen Rassismus zum Beispiel. Aber um auf deine Frage oder auf deine Gedanken nochmal zu kommen, ich glaube, dass das Schwierige auch dabei ist, dass, und das hatte Fanon auch schon beschrieben damals, dass durch diese Verinnerlichung des weißen Blickes Menschen mit eigener Rassismuserfahrung häufig einen unbewussten Wunsch in sich tragen, weiß sein zu wollen. Weil weiß ja die Norm ist sozusagen,
Ja.
das Ideal, das Gute, in Anführungszeichen jetzt, ne? Aber das Gute, das Schöne, das Rationale, also all das, was erreicht werden soll sozusagen in einer Gesellschaft, ist mit Weißsein assoziiert. Und daraus entsteht häufig auch die Beschämung, glaube ich, kann auch daraus entstehen, diesem vermeintlichen Ideal nicht gerecht werden zu können.
Ja.
Was aber auf einer anderen Seite dann auch eine befreiende Erfahrung sein kann, nach einem längeren Prozess, würde ich behaupten, weil diese Norm ja konstruiert ist. So, aber das ist, glaube ich, dafür brauchst du dann erstmal auch eine ganze Weile, um da anzukommen innerlich. Genau, also dass dieser Wunsch sozusagen besteht, unbewusst weiß sein zu wollen und auch die Validierung von weißen Menschen haben zu wollen. Also von denen auch die eigenen Verletzungen anerkannt bekommen zu wollen von weißen Menschen, was ja eigentlich eine sehr, sehr menschliche Reaktion ist, also Anerkennung für das eigene Leid zu bekommen, gesehen zu werden in dem eigenen Schmerz oder wenn wir jetzt in diesen Kontexten bleiben. Aber genau, das ist, glaube ich, und diese Beschämung ist tatsächlich auch etwas, was sehr leicht oder was viele auch beschreiben, viele Menschen auch in meinen Teilnehmenden von Workshops, aber auch PatientInnen beschreiben oder das ich auch selber kenne, dass diese Beschämung oder das Gefühl oder die Angst vor drohender Beschämung sehr, sehr schnell anspringt. Und ich glaube, das lässt sich auch auf andere Diskriminierungsformen übertragen. Also ich kann ein persönliches Beispiel bringen. Vor einiger Zeit war ich mit zwei Freundinnen in einem Café, das sind auch zwei schwarze Frauen, und wir saßen da, hatten eigentlich eine ganz gute Zeit, und es kam ein Mann rein, ein weißer Mann, der war betrunken oder offensichtlich intoxikiert, ob er jetzt Alkohol in sich hatte, weiß ich nicht, aber er war auf jeden Fall intoxikiert. Und er ist reingekommen und hat nicht mal viel gemacht. Er war nur ein bisschen lauter. Und in uns dreien ist ein Gefühl entstanden, eine Sorge entstanden, was kommt gleich? Was kommt gleich? Und wir konnten das, weil wir auch alle drei in diesen Kontexten arbeiten und uns seit vielen Jahren auch auf vielen Ebenen damit auseinandersetzen, war es uns dann als der Mann, der hat nichts gemacht, der ist danach wieder gegangen, aber war es uns möglich, uns mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Und es war unter anderem die Angst vor drohender Beschämung, die diesen Raum eingenommen hat. Und zwar ganz schnell in uns. Das war sehr viszeral, das war wenig kognitiv.
Ja.
Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir über Rassismuserfahrungen sprechen, das sage ich auch in den Workshops, dass wir eigentlich immer auch verschiedene Ebenen mitdenken müssen. Also das betrifft immer natürlich die emotionale Ebene, immer die kognitive Ebene und aber auch immer den Körper.
Ja.
Gerade auch, weil Rassismus auf den Körper auch zielt,
Ja.
in seiner Art und Weise, wie er reguliert und wie er sanktioniert und wie er eben auch Gewalt ausübt.
Ja. Ja, danke für das Beispiel auch. Das ist ja wirklich super eindrücklich und auch, finde ich, wichtig, wenn wir jetzt nochmal in den psychotherapeutischen Kontext denken. Also, ich glaube, den Podcast hören Menschen, die arbeiten in dem Bereich, aber vielleicht eben auch nicht. Du hast einerseits gesagt, die Anerkennung des Leids, also ne, dass man sich häufig ja vielleicht auch im Gegenüber, also als Therapeutin oder Beraterin, hilflos fühlen kann und dass es einfach schon wichtig ist, dass es anerkannt wird, aber eben auf der anderen Seite auch, du hast ja auch gesagt, naja, das ist bei uns einfach schon so ein sehr, sehr langer Prozess, der da stattgefunden hat, dass wir das Gefühl schnell greifen konnten und verstehen konnten, was da passiert ist und man sich dem dann irgendwie zuwenden kann. Und ich mir aber vorstellen kann, wenn man das nicht hat, diesen Prozess, aus welchen Gründen auch immer, ne, das ja einfach so innerlich weiterwirkt, aber ohne, manchmal ohne, dass wir es mitbekommen, ne? Und dann kriegt man Kopfschmerzen oder Magenprobleme und man kann sich dem nicht, ja auch nicht auf eine wohlwollende und selbstfürsorgliche Art und Weise sozusagen zuwenden, ne?
Ja, es verbleibt erstmal daheim. Und es ist vor allen Dingen ganz häufig eben, wie du schon sagst, auch nicht sprachlich. Also es wirkt auf einer körperlichen Ebene. Und das ist wirklich, wirklich berührend, weil ich eben auch Empowerment-Trainer bin, in so Empowerment-Workshops zu erleben. Und vielleicht auch nochmal als Anmerkung, so, es gibt ja verschiedene Formen von Empowerment-Workshops, aber also meine und auch die Haltung von der Kollegin, mit der ich das häufig mache, ist eben, dass wir uns sehr, auch sehr kritisch mit den Lebensrealitäten und dann die diversen Lebensrealitäten dieser Menschen auseinandersetzen, die da mit uns in den Workshops sind. Aber es ist wirklich berührend, zu sehen, was geschieht, und das kann ich auch aus eigenen Prozessen sehr gut nachvollziehen, wenn Sprache, und das ist ja auch für Psychotherapie ganz entscheidend, wenn Gefühle, die vielleicht erstmal nur körperlich spürbar waren, in etwas Sprachliches übersetzt werden können und damit eine Form bekommen und damit auch bearbeitet werden können. Also wenn die Gefühle, die ich gerade so beschrieben habe, die sehr vage ja erstmal als eine körperliche Beklemmung oder da waren, wenn das eine Form kriegt und das, ah, das war Scham oder ah, das war weil so und also weil die Situation und ah, wenn das Eintritt, das ist ein sehr berührender Prozess, das auch begleiten zu dürfen und auch in therapeutischen Prozessen, gerade in therapeutischen Prozessen, das zu erleben. Aber dafür braucht es eben, um jetzt vielleicht auch im therapeutischen Kontext und auch aus so einer Therapeutinnen-Perspektive zu schauen, dafür braucht es Fachwissen.
Ja.
So.
Ja.
Ja, genau.
Ja, und ja auch finde ich, das hast du ja jetzt auch noch mal gesagt, dass wir häufig nun mit der Gesprächspsychotherapie, also vor allem bei Traumatisierungen und ja, Erfahrungen, aber ja nicht nur, sowieso finde ich meiner Meinung nach den Körper immer irgendwie mitdenken müssen und die Gesprächspsychotherapie da ja schon stellenweise auch an die Grenzen kommt, vor allem wenn Menschen es eben nicht in Worte fassen können. Und da haben wir nun ja mit der Gegenübertragung nochmal ein anderes Werkzeug, da vielleicht auch was wahrzunehmen. Aber diese Symbolisierung, also von etwas, was vielleicht auch eher nach erstmal nur so bildhaft oder in einem Schmerz oder wie auch immer in einem Körper repräsentiert ist, das in den Raum bringen zu können von jemandem, dass die Person das aussprechen kann, dass sie sich mitteilen kann darüber, über die Worte, das finde ich ist ja auch echt ein, kann ja ein richtig schwieriger Prozess sein.
Absolut. Und auch, weil du auch die Gegenübertragung angesprochen hast, auch da ist es natürlich wichtig, sich zu fragen als Therapeutin, auch in Abhängigkeit von der eigenen Positionierung, was spüre ich da jetzt eigentlich? Also spüre ich da meine eigene Abwehr? Komme ich da mit meinen eigenen Themen gerade in Kontakt? In dieser, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, die von ihren eigenen Rassismuserfahrungen berichtet, und ich ein Genervtsein zum Beispiel erlebe,
Ja.
ist das meine eigene Abwehr, die mich verhindern lässt, genau reinzuschauen und genau zu gucken, was eigentlich in mir los ist und was diese Themen mit mir machen. Genau, oder aber es ist etwas, was das Gegenüber abwehrt. Das ist, glaube ich, auch nochmal vor diesem Hintergrund sehr, sehr wichtig, sich diesem zu nähern. Aber genau, ich kann mir vorstellen, dass wir auch nochmal genau auf den therapeutischen Raum schauen werden.
Ja. Ja, ich wollte dich noch fragen nach Überlebensmechanismen. Also da musste ich vorhin auch dran denken, als wir darüber gesprochen haben, dass da manchmal diese Gefühle sind und die noch gar nicht so richtig, noch gar nicht richtig verstanden werden kann. Was passiert da eigentlich gerade in mir? Dass ich es zumindest nur auch aus dem Sexismus-Kontext beispielsweise kenne, dass diese die Internalisierung dieser Vorstellungen teilweise in bestimmten Kontexten auch ein Schutz sein kann, zum Beispiel indem ich mitlache und nicht wütend werde und mich potenziell weiterer Gewalt aussetze. Genau, und das ist auch ein Punkt, wo ich selber für mich innerlich noch nicht weitergekommen bin, außer dass ich für mich entschieden habe, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat und braucht vielleicht diesen Mechanismus noch, dass es nicht an mir ist, zu entscheiden, ob er den jetzt gehen lassen kann, sozusagen. Das waren erstmal meine wilden Gedanken dazu. Und die Frage an dich war eben, was gibt es denn für Überlebensmechanismen, die Menschen, die Rassismuserfahrung machen, in dieser Gesellschaft entwickeln? Vielleicht eben auch nochmal, was können wir als Psychotherapeuten dann erstmal zumindest arbeitshypothetisch mit auf dem Schirm haben oder müssen wir auf dem Schirm haben?
Also ich würde erstmal sagen, ganz allgemein die sehr breite Palette psychischer Reaktionen. Und ich würde das auch, also ich verstehe Abwehr auch etwas, immer auch als einen Überlebensmechanismus. Also grundsätzlich die Form von Abwehrmechanismen oder den Nutzen von Abwehrmechanismen immer auch als Bewältigungsstrategien, um mit den äußeren und innerlichen Eindrücken und Regungen umgehen zu können. Und ich glaube auch im Kontext von Rassismuserfahrung, also kann das sehr breit sein. Also auch Humor ist ja auch eine Form der Abwehr. Also sich dem wie über Humor zu nähern, aber auch die Form von sich dem Ganzen nur aus so einer intellektuellen, sehr kognitiven Ebene zu nähern, also sehr viele Fachbücher zu lesen, was ja super ist, aber dabei den emotionalen Aspekt nicht spüren zu können, bis hin zu Wut, Aggression, auch diesem Erleben von auch der Hilflosigkeit und Ohnmacht etwas entgegenzuwirken und entgegenzusetzen. Es gibt, ich glaube, es ist Anton Hart oder Ivan Ward. Ich genau, verwechsel die beiden manchmal, also weil die beide sehr gute Artikel geschrieben haben, die kurz hintereinander stehen in einem Buch. Ich glaube, Ivan Ward war es, der geschrieben hat, dass auch ein Rückzug, also dass es sich lohnt, auch aus therapeutischer Perspektive, wenn man psychodynamisch arbeitet, ist das, glaube ich, eher auch nochmal der Fall, sich so ein bisschen nach den Fantasien Ausschau zu halten. Also welche Fantasien bringen die Menschen so mit? Weil die ja natürlich auch eine Schutzfunktion haben können. Also so ein Tagtraum, in dem ich beispielsweise jetzt omnipotent und groß bin, und kann auch ein Schutz sein gegenüber dem Gefühl von Minderwertigkeit in Bezug auf Rassismuserfahrungen. Es gibt, wie gesagt, es gibt eine sehr, glaube ich, sehr, sehr breite Form, auch dem Ganzen auch sich dem Ganzen auch als widerständig entgegenzustellen und erst recht sich in Räume zu begeben, in der auch Freude und also Black Joy als ein Konzept und als ein auch Überlebensmechanismus, um dich eben zu schützen, um die innere psychische Welt zu schützen vor dieser Gewalt. Aber auch natürlich der Gebrauch von Suchtmitteln als ein Versuch und Umgang als Strategie damit. Und auch im Kontext, auch das würde ich eher so auch als eine Traumareaktion verstehen, was wir auch häufig bei Betroffenen von sexualisierter Gewalt erleben, was ja erstmal auch vielleicht kontraintuitiv sein mag, dass Menschen sich bewusst in Situationen begeben, in denen ihnen potenziell wieder solche Gewalt angetan werden kann. Aus einem vielleicht auch unbewussten Versuch, jetzt Kontrolle über die Situation zu gewinnen oder jetzt diese Situation nochmal anders zu erleben, als sie vielleicht früher erlebt worden ist. Und da auch, um vielleicht auch nochmal psychodynamisch zu schauen, der Mechanismus der projektiven Identifikation, also Rassismus funktioniert, wenn wir uns das psychodynamisch anschauen, ganz massiv über Projektion, Spaltung und projektive Identifikation. Und projektive Identifikation für alle diejenigen, die jetzt keine psychodynamischen Nerds sind, meint, dass sich unbewusst mit den Projektionen identifiziert wird. Das heißt, dass Menschen, denen zum Beispiel im Kontext von antischwarzem Rassismus vielleicht zum Beispiel, gibt es eine sehr, sehr massive Projektion einer Hypersexualisierung schwarzer Menschen und schwarzer Körper. Und es kann sein, dass als eine unbewusste Identifikation genau das aber als auf eine Verhaltensweise ze gezeigt wird. Oder aber ein höheres Aggressionspotenzial gezeigt wird, was aber eigentlich nur Teil der Identifikation mit diesen Zuschreibungen ist, was auf einer unbewussten Ebene passiert. Genau ein Problem darstellt, da Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, sich diesen Projektionen ja nicht entziehen können. Die sind ja überall.
Ich finde es spannend, vielleicht ist das auch dann jetzt ein bisschen zu nerdig, aber gut, das ist dann jetzt einfach so. Die projektive Identifikation ist, glaube ich, der Abwehrmechanismus, der am meisten in Seminaren immer wieder nachgefragt wird, also weil der, finde ich, am schwierigsten mitzugreifen ist. Und ich glaube, ein Teil davon ist ja, das eigene, also von der Person, die diesen Abwehrmechanismus nutzt, da sprechen, also ich drehe das jetzt einmal um, dass ja eigene Anteile, eigene ungewollte Anteile, zum Beispiel Unsicherheitsgefühle oder so, wie ausgelagert werden sollen in den anderen. Also ich verhalte mich so, dass der andere sich so fühlen muss, wie ich mich eigentlich fühlen würde. Und ich frage mich, ob nicht das auch, also so wie du es jetzt zum Beispiel beschrieben hast, wäre es ja auch wie, okay, ich verhalte mich zum Beispiel auf eine aggressive Art und Weise, damit die andere Person Angst haben muss, weil sonst hätte ich ja Angst vor ihr, vor der weißen Person in dem Fall. Und frage mich, ob nicht aber auch diese Attribution, diese Zuschreibung von zum Beispiel schwarze Menschen sind aggressiv, nicht auch schon so ein Mechanismus ist, weil eigentlich, wenn man es sich jetzt historisch anguckt, sind ja die weißen Menschen, die aggressiv sind.
Genau, also im Kontext von Rassismuserfahrungen wird ja über die Projektion, genau wie du es da beschrieben hast, das eigene unlustvolle Selbstanteile erstmal ins Außen verlagert. Und im Kontext von Rassismus wäre das eigene Anteile von Aggressivität, eigene sexuelle Gewalttätigkeit, eigene Anteile von Infantilität, werden sexuelle Hyperpotenz, all das, was vielleicht in einem im Kontext oder jetzt im Kontext von Weißsein nicht innerlich gehalten werden kann und darf, wird nach außen verlagert und wird auf nicht weiße Körper projiziert. Gibt es sehr, sehr viele Beispiele, können wir gerade ganz aktuell auch in den Debatten erleben, in den politischen Debatten erleben, wer als gewalttätig, auch sexuell gewalttätig markiert wird. Auch das sind alte, sehr, sehr alte koloniale Zuschreibungen, die dort stattfinden. Und genau, was da eben passiert ist, dass diese Bilder oder diese Projektion ja auf ein Gegenübertreffen, welches häufig sehr, sehr früh ja schon mit diesen Bildern konfrontiert wird. Und diese werden Teile der inneren Welt sozusagen. Und es fühlt sich quasi, das ist ja auch das Perfide bei dieser projektiven Identifikation, dass es sich ja in eigenen Bildern zeigt und es fühlt sich so an, als wäre es das Eigenes. Und das ist ja auch in therapeutischen Prozessen sehr, sehr spannend, dass wenn es einem dann gelingt, dahinter zu kommen, was da gerade passiert, man sich dann genauso verhält, wie das Gegenüber es erwartet, wie ich mich verhalten soll. Und das sehen wir dann genau in solchen Situationen. Also in denen dann zum Beispiel wenn ein Mensch sich ganz massiv rassistisch äußert und das Ziel, die Person, die das Ziel dieser rassistischen Äußerung war, auf einmal so massive Gewaltfantasien in sich entdeckt, die aber gar nicht zu sich zugehörig eigentlich erlebt. Sagt, komisch, also irgendwie fühlt sich das nicht so an, als wäre es meins. Es macht mich schon ärgerlich und wütend, aber so eine Zerstörung habe ich jetzt als Fantasie nicht, kenne ich nicht von mir. Dann können wir davon ausgehen, dass das etwas ist, was in diese Person eingelagert wurde, projektiv. Und das Problem ist eben, dass es eigentlich nicht so wirklich ein Entrinnen gibt, sondern als Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen haben wir uns mit diesen Projektionen, haben wir uns dazu zu verhalten in irgendeiner Form. Wir müssen was damit machen. Wie wir dann damit umgehen, ist sehr breit, aber es wirkt auf uns.
Ja, und es ist ja auch einerseits Schwerstarbeit, sich das immer wieder bewusst zu machen und diese Projektion sozusagen möglichst versuchen, von sich wegzuhalten. Und auf der anderen Seite ist ja auch, also es ja so wenig Möglichkeiten gibt. Also wenn ich jetzt daran denke, im Therapieraum ist es ja meine Aufgabe als Therapeutin wahrzunehmen, ne, meine Gegenübertragung zu spüren, aha, okay, was passiert jetzt hier? Ist das vielleicht eine Projektion? Ist das meins? Ist es nicht? Das ist Teil meiner Arbeit, das ist ein Reflexionsraum sozusagen, aber wenn das auf eine ja sehr gewalttätige, aggressive Art und Weise immer wieder im Alltag passiert, also kein Wunder, würde ich mal auch sagen, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zum Beispiel höher, also Erschöpfungssymptome haben oder ne, bei den körperlichen Schmerzen waren wir ja vorhin auch, also wie anstrengend das auch einfach ist.
Es ist ein Mehraufwand, es ist ein psychischer Mehraufwand, der auch sich in, ja, auch in körperlichen Symptomen, wie du schon sagst, auch niederschlägt. Also, und es ist ein Mehraufwand, es ist ein Stressor, der permanent wirkt. Also wenn wir uns das auch neurobiologisch anschauen. Es ist eben auch nicht sicher zu sagen, wo es einem begegnet. So. Und dass das erschöpft, dass das müde macht, dass das dann in Kombination mit diesen Ausschlüssen, gesellschaftlichen Ausschlüssen, ist mehr als nachvollziehbar, würde ich behaupten. Und vielleicht noch eine Anmerkung, weil du sagst, es ja auch als Psychotherapeutin eine unserer Aufgabe ist. Meine Erfahrung ist, und vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt bei den psychotherapeutischen Kolleginnen, die zuhören, ist es, ich finde es faszinierend, dass wenn immer ich mit einer Mehrzahl von psychotherapeutischen Kolleginnen spreche, jetzt auch in einem Vortragskontext zum Beispiel, ich bereite das schon vor, also ich bereite die Gruppe sozusagen vor, dass so etwas kommen wird, was ihre Abwehr mobilisieren wird. So, aber ich erlebt habe, dass Rassismus und das Sprechen über Rassismus sehr häufig dazu führt, dass die Fähigkeit zu mentalisieren, also über sich selbst, ne, und auch über andere nachzudenken, sehr eingeschränkt wird bis hin zum Punkt, dass sie zusammenbricht. Also dass Menschen, und das sind Kolleginnen, die seit Jahren arbeiten, niedergelassen sind, die seit Jahrzehnten Erfahrungen haben, die noch und nöcher Selbsterfahrungsstunden hinter sich haben. Und das ist ja nicht nur das, also ich betone das jetzt, weil es unser Berufsstand sozusagen ist, aber das gilt ja für den Großteil unserer Gesellschaft so, dass wenn wir über Rassismus sprechen, dass die Fähigkeit, über sich selbst, auch über seine eigene innere Welt nachzudenken und über die innere Welt des Gegenübers, welches vielleicht auch von Rassismus berichtet, diese Fähigkeit bricht zusammen. Und das finde ich nochmal sehr eindrücklich, wie tief verankert in unserem Affekthaushalt Rassismus in unserer Struktur eingewoben ist.
Ja. Ja, und das spricht ja auch dafür, dass etwas abgewehrt werden muss. Also, dass entweder, ne, dass sich darauf einlassen, was die andere Person mir berichtet, was das für ihre innere Welt bedeutet und dass ich vielleicht zumindest als weiße Person ja Teil dessen bin im gesamtgesellschaftlichen Kontext und auf der anderen Seite eben auch, was macht das in mir selber? Und ich glaube, dass wir da ja schon von massiven, also abgewehrten Schuld- und Schamgefühlen sprechen. Und wer weiß, was sonst noch? Vielleicht hast du ja auch noch Ideen. Aber ich finde es wirklich interessant, dass ja scheinbar Leute zu dir kommen in die Workshops zu diesem Thema, die sich offensichtlich dafür interessieren und weiterbilden wollen und es eben trotzdem so stark ist, diese Abwehrreaktion.
Ja, total. Also genau, ich finde es wirklich auch immer wieder faszinierend und deswegen bereite ich die Gruppen immer darauf vor. Also ich lade sie immer dazu ein, dass sie sich mal selber beobachten dürfen in den nächsten Stunden, je nachdem, wie lange wir Zeit miteinander verbringen, um mal zu schauen, was in ihnen aufkommt, welche Bilder in ihnen aufkommen, welche affektiven Reaktionen in ihnen aufkommen, ob sie wütend werden, ob sie traurig werden, ob sie lachen wollen, ob sie müde werden und verbinde das sozusagen mit, also es kann einerseits natürlich daran liegen, wie ich irgendwie vortrage oder wie dieser Workshop oder dieser Vortrag gestaltet ist. Das kann absolut ein Grund sein, es kann aber auch ein Hinweis auf die eigene Abwehr sein. Und ich habe bisher damit sehr positive Erfahrungen gemacht, also mit dieser Art des Einstiegs. Es kommt so oder so. Und wenn Menschen sich schon ein bisschen vorbereiten können darauf und es auch für sich behalten können erstmal und es nicht irgendwie offen machen müssen und sich vielleicht Scham, die sowieso in ihnen ist, auch nochmal irgendwie äußerlich aussetzen müssen, hilft es häufig, den Zugang ja, zu erleichtern.
Ja. Ja, vielleicht passiert ja bei den Zuhörenden auch was Ähnliches. Oder wir sprechen mal die Einladung aus, sich auf innere Bilder,
Ja,
die
gerne, sehr
aufkommen,
gerne.
einzulassen. Ich würde super gerne gleich noch in dein Promotionsthema tiefer einsteigen. Aber zuerst habe ich noch eine Frage zu Anton Hart, von dem hast du ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, dann über eine andere Person, aber in einem. Ja, so in einem Talk von dir hast du, glaube ich, darüber erzählt, deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich das so super interessant fand. Und zwar, dass er sagt, Rassismus ist auf der psychischen Ebene eine Auslöschung des Selbst. Was bedeutet das? Was meint er damit?
Also ich glaube, also der meint in erster Linie genau das so klar und hart, wie es da formuliert ist. Also er beschreibt, dass die rassistischen, das also ist dann ein Zusammenspiel aus der auch der Verinnerlichung von Rassismuserfahrungen, dass rassistische Diskriminierung auf einer psychischen Ebene dazu führt, dass all das, was uns als Individuum ausmacht, all die Komplexitäten, all die auch Ambivalenzen, das Konfliktreiche, das wird ausgelöscht. Es ist unsichtbar, es wird verneint, es gibt es nicht, weil es nur, weil die Personen sich zu diesen Zuschreibungen, zu diesen Projektionen zu verhalten haben. Also sie werden zu einer Gruppe hinzugezählt, die es sowieso nicht gibt. Das sind ja sowieso, wir reden ja sowieso über Erfindungen und Konstruktionen. Also diese Gruppen gibt es in der Realität nicht, aber eben in diesen Projektionen. Und die Menschen erleben dann häufig, und das ist dann, glaube ich, auch ein Grund, das beschreibt auch Anton Hart in diesem Artikel, dass eigentlich nur erträglich ist, wenn über den Körper. Also dass eine körperliche Reaktion sozusagen erstmal stattfinden muss, weil sich der psychischen Ebene stellen zu müssen, eigentlich unerträglich ist. Dass es immer wieder zu Auslöschungen, immer wieder zu einer Verneinung der eigenen Persönlichkeit, des Selbst kommt, ist eigentlich nicht auszuhalten. Und dennoch halten es Menschen aus und dennoch schaffen Menschen ganz viel in diesen Systemen. Also ich finde das auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, sich diesen, also wie gelingt es Menschen trotz all dieser Gewalt so zu leben und so zu überleben auch. Aber Anton Hart meint, so wie ich es verstehe, genau das. Also dass das eben, und das für mich auch eine ehrliche, der Kern, also das ist auch mein Kernverständnis von psychischen Auswirkungen von Rassismus. Also es ist eine Zerstörung auf einer tiefsten Ebene des eigenen Selbsts. Und sich dann eben, was dann häufig als Reaktion passiert, ist ja, dass Menschen dann versuchen, in auch in so einem, würde ich sagen, unbewussten Versuch der Wiederherstellung der eigenen Würde, dagegen anzuargumentieren. Kommt auf die Situation an, aber das ist häufig die Reaktion. Genau, immer versucht, die eigene Menschlichkeit zu verhandeln und wiederherzustellen, was ja nicht verhandelbar ist. So. Aber das ist etwas, was Rassismus macht, aus meiner Perspektive und offensichtlich aus der Perspektive von Anton Hart auch, auf einer tiefsten Ebene so eine Zerstörung anrichten kann.
Ich muss da jetzt an Leon Wurmser denken mit dem Begriff der Seelenblindheit und dem Seelentod. Also der beschreibt das ja im Zusammenhang mit der Entstehung von Scham, aber genau, und nicht in einem rassistischen oder einem rassismuskritischen Kontext. Aber ich ja, finde es auch wieder interessant, dass es eigentlich viele Worte gibt. Also er beschreibt ein bisschen was anderes, aber ich musste jetzt dran denken, weil wir vorhin ja auch über die Scham nochmal gesprochen haben. Also wenn sozusagen die Essenz eines Menschen einfach nicht gesehen wird und nicht da sein darf, bis hin zu, darüber hast du ja jetzt eben gesprochen, eine Auslöschung tatsächlich.
Ja, absolut. Und auch die Schuld eine ganz große Rolle spielt. Also Schuld auch als ein, finde ich auch sowieso generell ein sehr faszinierendes Gefühl. Und Schuld ja einerseits, also ich glaube, es ist Matthias Hirsch, der ja Schuld auch so verschiedene Ebenen oder verschiedene Formen von Schuld analysiert. Also ich glaube, Vitalitätsschuld, Existenzschuld und die dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber ich finde, das lässt auch Anschlüsse zum Umgang und dem Wirken von Rassismus auf die Psyche von Menschen mit eigener Rassismuserfahrung, weil Schuld immer auch einen beziehungsstabilisierenden Funktion hat. Und Schuld ja den Beziehungsraum aggressionsfrei hält. Also wenn ich die Schuld bei mir suche und ich diejenige Person bin, die Schuld hat, dann gibt es nichts, worüber wir in der Beziehung verhandeln müssen, weil ich bin ja das Problem. Und es stellt eine Form von Kontrolle her. Also wenn ich jetzt diesen beispielsweise dieser Person in der Bahn nicht so lange angeschaut hätte, dann hätte die mich nicht beleidigt. So ist ja ein Versuch, Kontrolle herzustellen über eine Situation, über die es keine Kontrolle gab. Und ich finde das besonders perfide im Kontext von Rassismus, der Aspekt oder auch interessant, den Aspekt der Vitalitätsschuld, den Hirsch schon im anderen Kontext beschreibt, also eher so im Kontext von, wenn Kinder mit Eltern groß geworden sind oder Bezugspersonen groß geworden sind, wo zum Beispiel Depression eins oder beide Elternteile von Depressionen betroffen waren, dass jegliche Form von Vitalität, die das Kind erlebt, schuldhaft abgewehrt werden muss, weil das ja nicht geht, weil wie halt sonst eine Trennung auch von den Eltern zur Folge haben könnte. Und in Bezug auf Rassismus gibt es ein ganz tolles, das packst du bestimmt auch in die Shownotes, aber das kann ich jetzt schon mal droppen, ein ganz tolles Interview von James Baldwin, den ich sowieso sehr, sehr gerne lese und allen nur sehr ans Herz legen kann, sich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen. Der unterhält sich im Interview auf YouTube frei zugänglich, 1,5 Stunden oder 2 Stunden sogar, ein Gespräch mit Nikki Giovanni, die jetzt auch vor kurzem, glaube ich, verstorben ist, eine schwarze Philosophin und Bürgerrechtsaktivistin war. Und die beiden sprechen über ihre Lebenserfahrung als schwarze Menschen in den USA. Und Baldwin sagt an einer Stelle, dass, und da sind wir wieder bei den Verinnerlichungen, dass auch in einem Versuch, diesen Stereotypen nicht zu entsprechen, also ein sehr bewusstes Wissen darüber, welche Stereotype entstehen oder welche Stereotype es gibt in der Welt, über jetzt im Kontext von schwarzen Menschen, und in dem Versuch, diesen nicht zu entsprechen, fast jegliche Form von Vitalität abgewehrt wird. Und Lebensfreude abgewehrt wird, weil ja all das, was vielleicht als lebendig erlebt werden kann, im gleichen Sinne auch rassistisch abgewertet werden kann. Und er sagt an einer Stelle, du bist so gefesselt davon, von diesen Stereotypen und dem Wunsch, diesen nicht zu entsprechen, dass du dich irgendwann nicht mehr bewegen kannst. Also du tanzt nicht mehr, weil du Angst hast, dass ein Stereotyp daraus entsteht. Es ist keine Wassermelone mehr, weil du Angst hast, dass ein Stereotyp daraus entsteht. Also, oder diesem Stereotyp zu entsprechen, nicht entsteht, sondern dem zu entsprechen. Und ich finde, das lässt sich aus diesem Interviewausschnitt auch mal, also noch dem Aspekt der Vitalitätsschuld, sehr gut irgendwie anwenden auf das Erleben vieler Menschen mit eigener Rassismuserfahrung. Genau, und deswegen finde ich auch, und das ist ja das auch, was ich auch irgendwie tun musste, weil es ja so wenig Literatur im deutschen Kontext zu diesen Themen gibt, eben andere Theorien zu gucken, ob die anschlussfähig sind an rassismuskritisches Wissen. Und sehr häufig ist das so, dass sich die auch psychodynamischen Theorien sehr gut darauf anwenden lassen und ein Verständnis dadurch möglich ist.
Wir wollten ja so ein bisschen beobachten, was das mit uns macht. Jetzt bin ich natürlich, als ich dir so, was heißt natürlich, als ich dir zugehört habe, wirklich sehr traurig geworden. Sehr, sehr traurig. Bin gespannt auf das Interview, auf jeden Fall. Vielleicht ist das tatsächlich ein ganz guter Punkt, um überzuleiten zu einem Thema der transgenerationalen Effekte und Mechanismen, über die du ja auch forschst und über die du bestimmt viel Spannendes zu erzählen hast.
Ja, zum einen habe ich mir eine Folge von dir schon mal angehört, wo es ja auch genau um diese Themen
Mit
ging.
Philipp meinst du? Mhm.
Genau. Wo du ja auch, oder ihr beide ja, aber auch du auch sehr, sehr umfassend beschreibst, aus so einer psychodynamischen Perspektive, die verschiedenen Theorien und die verschiedenen Erklärungsansätze, wie Erfahrungen über die Generation hinweg transgenerational weitergegeben werden. Und so ein bisschen ähnlich bin ich da auch, oder gehe ich da auch, ich bin ja noch mittendrin in meiner Forschung so ran. Also mich hat interessiert und mich interessiert nach wie vor, auch aus eigener Erfahrung und auch aus dem privaten Umfeld, aber dann auch weitergefasst, dass häufig, und ich glaube, dass aber auch ein Generationsthema ist, also es ist, glaube ich, auch eine Frage, ob wir von der ersten, zweiten oder vielleicht auch dritten Generation von zum Beispiel jetzt schwarzen Menschen in Deutschland sprechen, schwarzen afrikanischen und afrodiasporischen Menschen, dass aber gerade aus meiner Erfahrung so die erste Generation zumindest wenig darüber gesprochen hat mit den Nachkommen, mit den Kindern, was diese Erfahrungen gemacht haben, was sie mit ihnen gemacht haben. Es wurde aber gleichzeitig ganz viel Wissen vermittelt. Und das ist für mich so ein ganz spannender Aspekt. Also mir geht es vielleicht auch, oder auch nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher auch, nicht nur darum, wie gesprochen wurde oder ob gesprochen wurde, sondern also, mir geht es darum, was wurde ausgelassen. Wo hat sich atmosphärisch etwas verschoben, oder hat sich atmosphärisch etwas aufgeladen, wo den, ja, ich spreche ja mit Erwachsenen, aber guck so retrospektiv auf deren Aufwachsen und Kindheit hier in Deutschland, an Situationen, an denen sie erinnern können, in denen es um Rassismus ging, die sie vielleicht auch erlebt haben mit ihren Eltern, der vielleicht nachher nicht nachbesprochen worden ist. Oder sie haben ihre Eltern beobachtet und ihnen wurde dann nahegelegt, sie sollen sich so und so zu verhalten, aber sie wissen nicht warum. Und das wissen wir ja auch aus der Forschung, aus der transgenerationalen Forschung, die ja auch maßgeblich Forschung aus der Shoah, Nachkommen der Shoah und Überlebenden der Shoah durchgeführt worden ist, dass eben diese Momente der Leerstellen und die Momente, in denen Affektives auch körperlich spürbar war, aber nicht, oder auch vielleicht über Körpersprache oder Gestik oder die Stimmlage oder Betonung spürbar war, aber nicht in Worte gefasst werden konnte. Das sind die Dinge, die mich da interessieren in meiner Forschung, im spezifischen dann im Kontext mit Rassismuserfahrung. Und ja, ich bin gespannt, ich bin mittendrin in dem Forschungsprozess. Und ja, einerseits auch, weil es eben auch, oder bin da auch sehr interessiert an, weil es das in Deutschland so in der Form meines Wissens nach noch nicht gibt. Also sich speziell mit dieser Form der Weitergabe zu beschäftigen und im Spezifischen auch mit antischwarzem Rassismus. Genauso, dass ja, ich mich ja, sehr gespannt bin, was da so bei rumkommt.
Und du machst Interviews mit schwarzen Menschen, die
Genau.
in Deutschland groß geworden sind.
Genau.
Okay.
Genau. Und habe dann auch so einen partizipativen Ansatz, also weil ich davon überzeugt bin, dass, und das ist ja auch aus Erfahrung, so ist es, wenn mit schwarzen oder an schwarzen Menschen geforscht worden ist, dann war das meistens im Zuge von ausbeuterischen und kolonialen Projekten. Und ist auch nach wie vor so ist, dass deswegen auch viele der Communities zu Recht sehr skeptisch sind, wenn es um Forschung, gerade wenn es um psychologische Forschung geht, sodass genau mir das eigentlich eines meiner größten Anliegen ist, dass diese Forschung und diese Ergebnisse dieser Forschung auch in die Communities wieder zurückgetragen werden sollen und dort wirken sollen und nicht. Also ja, ich brauche ja irgendwie für auch im Rahmen dieser ganzen, oder wie diese Akademie funktioniert und auch Promotion funktioniert, jetzt ich promoviere kumulativ, ich brauche Artikel, also das ist schon auch irgendwie muss man das irgendwie auch so zusammengießen, dass es peer-reviewed wird. Aber im Kern geht es mir darum, dass genau das eigentlich für Communities als Wissen zur Verfügung gestellt werden soll.
Also vielleicht ein Buch.
Vielleicht
Irgendwann.
ein Buch.
Sind
Genau.
wir alle ganz gespannt.
Ja, genau. Aber ja, das wäre so, das ist so die, das sind so die Haupt Rahmen oder Leitlinien sozusagen oder Leitplanken, an denen ich mich orientieren will. Und genau, schauen wir mal, wie es so weiterläuft.
Ja, cool. Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt und ich vermute, es gibt jetzt noch keinen Artikel, den wir schon mal reinstöbern können. Dann müssen wir
Nee.
einfach immer mal wieder googeln. Genau, bleiben wir einfach aufmerksam. Den Punkt der Leerstellen finde ich interessant. Mit Hinblick nochmal, eine meiner allerersten Folgen war mit einer Künstlerin, mit einer Fotografin, Cihan Çakmak, die über Trans, also im auch unter anderem ihre transgenerationalen Erfahrungen ihrer kurdischen Familie verarbeitet. Und da ging es auch um Leerstellen. Also ich finde es ganz interessant, dass du das jetzt auch nochmal aufgegriffen hast und bei ihr natürlich wir darüber gesprochen haben, wo sich das in ihrer Arbeit zeigt und was sie dann dadurch wann wie irgendwie verstanden hat über sich. Aber wir ja diese Leerstellen auch, also als Kinder von XY-Eltern, die diese und jene Erfahrung gemacht haben, füllen mit Fantasien. Potenziell füllen,
Absolut.
ne? Oder eben es tatsächlich eine emotionale Leerstelle bleibt, die ja auch, also eine Leere, die ja sich auch psychisch ausbreiten kann.
Total. Also ich glaube gerade so Fantasien, die ja dann in einem nochmal selber wirken und verändert werden, ständig wieder neu, um eben, wenn es möglich ist, eben keine Leerstelle und keine Leere haben zu müssen. Und vielleicht auch nochmal an die auch Zuhörenden gerichtet, dass das auch durchaus in anderen Kontexten funktioniert. Also wenn ich an weiße Deutsche zum Beispiel denke, Und dort familiäre, transgenerationale familiäre Traumata und an die Nichtaufarbeitung auch des Nationalsozialismus und der Zeit dort und den Mittäterschaften vieler, vieler Millionen von Menschen, muss ich an einen Satz denken, also auch eine Erfahrung, die ich selber auch aus therapeutischen Kontexten kenne, aber auch an einen Satz meines Supervisors denken, der mal zu mir gesagt hat, Herr Khalil, wenn Sie mit weißen deutschen PatientInnen arbeiten und lang genug mit ihnen arbeiten, läuft irgendwann ein Nazi durchs Behandlungszimmer. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass das sich irgendwann zeigt, wenn wir wenn wir uns mal die Großeltern anschauen, je nachdem, wie alt die jeweiligen PatientInnen dann sind, dass wir dann schon auch finden, dass wir da Lücken finden. Und zwar, na, also, was ist denn da passiert eigentlich? So. Und das sich auch, und das ist auch sehr faszinierend, auch in Träumen von PatientInnen zeigt. Also, dass da Familiengeschichten sozusagen geträumt werden, die vorher lange ein Geheimnis waren. Und genau, also das ist jetzt, glaube ich, relativ aktuell auch mit dem Zeit Online, diesem Tool. Also ob das in einer Paywall sein muss, ist jetzt nochmal dahingestellt, finde ich. Aber man ja auch irgendwie sehr fröhlich und frei mal die eigenen Nachnamen der Familienmitglieder googeln kann oder beziehungsweise in dieses Tool eingeben kann, um zu schauen, ob es NSDAP-Mitgliedschaften zum Beispiel gab.
Eine Freundin hat mir jetzt tatsächlich erzählt, das fand ich auch interessant, dass die, also sie hat gerade einen kleinen Sohn bekommen und hat im Zuge dessen mal angefangen, so ein bisschen ihre eigene Geschichte zu recherchieren und dass viele Kirchenregister inzwischen online einfach auch zugänglich und abrufbar sind, also von Menschen, die schon gestorben sind. Das hat mich überrascht, dass man da scheinbar doch relativ barrierearm inzwischen auch Nachforschungen online ganz gut anstellen kann über die eigene Familie.
Ja, ich glaube, es gibt, also diese NSDAP-Akten sind da jetzt durch Zeit online aufbereitet worden und auch chronologisch auch nach Nachnamen sortiert worden. Es gibt die auch frei zugänglich. US-Amerikaner haben das veröffentlicht vor einer Weile. Und dort kann man das auch, den Nachnamen, aber das ist dann halt überhaupt nicht sortiert. Und im Zweifel muss man sich wirklich mehrere tausend Seiten wühlen. Also das ist eben dieses. Das Tool von Zeit Online geht schon besser, aber eben hinter einer Paywall. Aber ja, man findet, also es lohnt sich, würde ich behaupten, sich da der eigenen Geschichte zu nähern, weil ja da auch dadurch ja auch mehr über die, also über das, wenn die eigene Familiengeschichte klarer wird, lässt sich, glaube ich, auch vieles nochmal besser verstehen, was mit einem selbst so los ist.
Ja. Ich meine, du hast, zumindest habe ich mir das auch aufgeschrieben und das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn du das Buch nicht irgendwo erwähnt hättest, die Unfähigkeit zu trauern, gelesen. Genau, und also meine Frage, es geht ja sozusagen darum, dass eben bestimmte Aspekte, zum Beispiel diese Vergangenheit, über die wir gerade gesprochen haben, in Deutschland mehrheitlich eben nicht bearbeitet wurden. Und ich glaube, da auch viel schuldhaft immer noch abgewehrt ist und schambehaftet ist. Und meine Frage war so ein bisschen, meinst du, und wenn ja, was hat das mit dem Rassismus zu tun, den wir heute immer noch sehen in Deutschland? Also dieses Schuld- und schamhaft abgewehrte Aufarbeiten zum Beispiel der eigenen Familiengeschichte und der gesamten Geschichte eigentlich dieser Gesellschaft.
Also ich glaube, wenn es um Trauer geht, dann geht es ja auch immer, also Trauer ist ja insofern ein wichtiger Prozess, weil er erstmal etwas in Bewegung ist und etwas sich neu ordnet und etwas auch im Trauerprozess ja meistens ja auch anerkannt wird, dass es verloren gegangen ist, nicht wiederherkommt, nicht wiederkommt, nicht wiederherstellbar ist. Und auch da vielleicht passend fast zum Anfang, gibt es ja auch Mythen und den Mythos auch im Sinne einer Selbsterzählung. Und wenn wir uns gesamtgesellschaftlich und die deutsche Geschichte anschauen, dann gibt es ja den Mythos und die Erzählung, dass Deutschland zum Beispiel keine bis kaum in Kolonialverbrechen involviert war. Und wir wissen aber, dass das nicht stimmt. Wir wissen auch, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Deutschland, wenn wir uns die Flächen angucken, die drittgrößte Kolonialmacht war. Und dass diese fehlende Aufarbeitung und das fehlende Betrauern darum, wer diese Menschen und die vielleicht auch Familienmitglieder und wer wir als Gesellschaft damals oder wer die Gesellschaft damals gewesen ist und wie sie gewesen ist, maßgeblich dazu beiträgt, sich dieser Schuld, der auch der transgenerationalen Schuld zu stellen. Denn was würde dann ja über einen selbst vielleicht auch rauskommen, wenn in Anführungszeichen ich nicht auf der Seite der Guten stehe. So. Wenn Rassismus Teil meiner inneren Welt ist. So. Wenn die Art und Weise, wie ich lebe, massiv durch Rassismus geprägt ist. Wenn die Wohnung, die ich bekommen habe, wenn ich eine weiße, aus einer weißdeutscher Perspektive jetzt zum Beispiel, vielleicht habe ich die ja nur bekommen, weil eine andere schwarze Person die nicht bekommen hat, weil sie aus rassistischen Gründen abgelehnt worden ist. Also wenn all das sozusagen an Errungenschaften vielleicht gar nicht so sehr mit meinen persönlichen Fähigkeiten zu tun hat, sondern mit gesellschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten, dann kann das schon ziemlich massiv sein. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Erfindung von den sogenannten Menschenrassen damals und der Erfindung von Schwarzen, Weißen und ist ja ein dialektischer Prozess. Also das meint, dass wenn schwarze Menschen erfunden worden sind und mit negativen rassistischen Zuschreibungen belegt worden sind, dann hat im gleichen Gegenzug haben sich weiße Menschen und die Europäer ihnen damals selber ja auch konstruiert. Als weiß, gut, gütig, also auch die christliche Farbenlehre und hat ja später auch eine große Rolle. Und all das bricht ja zusammen oder gerät massiv ins Wanken, wenn sich dem gestellt wird. So. Und deswegen glaube ich, ist auch das vielleicht auch die Anschlussfähigkeit, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, zu dem Buch der Unfähigkeit zu trauern. Also was nicht betrauert werden kann, kann nicht verarbeitet werden und kann nicht bearbeitet werden und es bleibt also bleibt unbewegt. Und das, glaube ich, ist einer der, ja, ist ein massiver, oder es ist ein sehr, 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 sehr massives Hindernis darin, dass wir diskutieren ja in Deutschland immer noch also über Dinge, wenn wir im Thema, also über die Frage, ob es Rassismus gibt. So, was ja an sich schon eine Abwehr ist. Also, dass das immer wieder diese Fragen, da muss ich an Toni Morrison denken, der gesagt hat, irgendwie paraphrasiert jetzt, eine der Hauptfunktionen von Rassismus ist eigentlich Ablenkung. Und es hält dich ab davon, die Dinge zu tun, die du eigentlich tun willst. So, weil du ständig damit beschäftigt bist, zu beweisen, dass du ein Mensch bist oder dass du Kultur hast oder was auch immer. Genau, ich glaube, das ist auch ein Grund, dass Deutschland eben sich nicht eingesteht, gerade auch im Kontext von in den Kontext der Kolonialzeit, wie massiv Täter dieses Land gewesen ist. Und wenn wir uns dann auf den NS-Kontext münzen, dann gibt es ja eine ganz spannende Studie, diese Memo-Studie, glaube ich, wo Menschen gefragt worden sind, was sie, also retrospektiv gefragt worden sind, was sie glauben, wie viele ihrer Verwandten im Widerstand waren. Und irgendwie 33% der Deutschen, glaube ich, oder so, um die 30% gesagt haben, unsere Verwandten waren im Widerstand. Und wir wissen, dass es im 0,0 Komma Bereich liegt. Also sind ja auch Mythen und Selbsterzählungen, die da transgenerational weitergegeben werden, um vielleicht auch Leerstellen, genau das, also jetzt ein bisschen so eine Klammer zu schließen, aber um genau diese Leerstellen auch zu füllen. Mit Fantasien über das eigene gut geworden sein oder immer schon gut gewesen sein und befreit worden zu sein und nicht besiegt worden zu sein. In dieser Selbsterzählung.
Ja. Ja, es ist interessant, auch während ich dir zugehört habe, habe ich auch gemerkt, dass in mir also sich was geöffnet hat. Also es war nicht eine unangenehme Leere, aber ich habe gemerkt, irgendwie habe ich auch gerade nicht so viele Gedanken dazu im Prozess des Teilens, was in mir vor sich geht während unserer Folge. Ja, und auch genau, wieder eine Traurigkeit. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das ja auch damit einhergeht, dass weiße Menschen die eigene Identität hinterfragen müssen und das ja auch traurig sein kann, ne, wenn man sich verabschieden muss von Dingen und es geht ja jetzt nicht um Mitleid oder Mitgefühl in dem Fall, aber man sich verabschieden muss von bestimmten Dingen, die man sich eben auch gerne zuschreibt und das will man natürlich. nicht so.
Ja.
Was ich gerade noch gedacht habe, vielleicht so ein bisschen herausfordernd, dass ich manchmal auch den Eindruck habe, und vielleicht mache ich mir jetzt damit hier nicht so viele Freundinnen beim Zuhören, dass dieses sich damit auseinandersetzen, wer in der eigenen Familie zum Beispiel in der NSDAP war, zumindest nehme ich, das war in bestimmten linken Kreisen, aber auch manchmal fast sowas hat im Sinne von, und ich muss das wissen und mein blöder Opa, der war in der NSDAP, aber ich ja jetzt nicht und ich mache das ja jetzt gut. Na, also dass das auch irgendwie genau die andere Funktion haben kann, finde ich auch sehr interessant. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und das wissen. Ich glaube, jeder Mensch, egal wie, wo und woher die Person kommt, ist wichtig, irgendwie sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Aber da habe ich, es hat manchmal für mich so ein bisschen so ein Geschmäckle, dass das auch wieder so eine Funktion bekommt.
Ja, es hat was Performatives. Und sich so sehr auf eine, genau, auf die vermeintlich gute Seite zu stellen. Und wenn ich das, also das kommt mir gerade, weil ich das ganz aktuell, ja, ich habe gestern einen Workshop gegeben im Rahmen eines Fachtages. Und auch da waren viele auch psychotherapeutische Kolleginnen dabei, auch viele weiße psychotherapeutische Kolleginnen. Und da war die Frage, und vielleicht, also schlage ich jetzt mal so einen Bogen zum psychotherapeutischen Raum, da war häufig die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir als weiße Therapeutinnen mit Patientinnen arbeiten, die eigene Rassismuserfahrung machen. Und da war erstmal eine massive Unsicherheit zu spüren. Eine ganz, ganz große Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen und wir wollen auch nicht übergriffig sein und wir können uns auch nicht hineinversetzen in die Lage derjenigen. Und dann war so in mir die Frage, die habe ich dann auch so in den Raum gegeben, aber wir wissen doch ganz häufig haben wir die Erfahrung der teilen wir die Erfahrung der PatientInnen nicht. Und wir sind trotzdem in der Lage, uns mit ihnen zu verbinden. Also was ist es in uns oder in den fragenstellenden Personen, aber in uns, was es bei Rassismus verhindert, sich da einfühlen zu können? Also ich finde, das ist eine ganz, kann eine ganz hilfreiche Frage sein. Und dann gibt es aber auch eine andere Seite, und deswegen komme ich, glaube ich, gerade drauf, die dann auch sich sehr rassismuskritisch vielleicht auch weitergebildet haben und die dann in den Gesprächen erkennen, okay, vermutlich spielt Rassismus in der Geschichte der Person, die mir gegenüber sitzt, eine Rolle und dann sehr erpicht darauf sind, das irgendwie zu markieren. Was ja auch aus einem Versuch heraus resultieren kann, jetzt besonders gut zu sein und dem Gegenüber zu beweisen, ich bin nicht die gefährliche weiße Person, die du sonst so kennst außerhalb des therapeutischen Raums. Ich bin die sichere, hier ist ein sicherer Raum, hier passiert dir das. So, was ja Quatsch ist. Ja, ich finde gerade, und das ist ja auch meine persönliche Erfahrung, so gerade so Fehlleistungen, wenn sie verstanden werden von TherapeutInnen, super fruchtbar sein können. So, und das meine ich jetzt, es ist keine Animation dazu, irgendwie rassistisch zu reproduzieren, aber wenn es passiert, und eine Aushandlung möglich ist auf Seiten der TherapeutInnen, das zu verstehen und das zu verarbeiten oder zu verdauen, um das dann wieder in den therapeutischen Prozess zurückzubringen, das kann das super wertvoll sein. So, ich kann das auch, also aus eigener Lehranalyse kann ich diese Erfahrung sehr gut nachvollziehen, wie es ist, wenn Dinge reproduziert werden und wenn es aber im, wie heißt das, Rupture and Repair, also wieder zusammengeflickt werden kann. Über eine lange Zeit. Also genau, deswegen bin ich, glaube ich, da gerade so drauf gekommen, dass du erzählt hast mit dem Umgang damit.
Ja, aber das ist toll, weil dann hast du mir die Überleitung zur nächsten Frage direkt abgenommen und ich würde direkt anstoßen, ob du dazu noch ein bisschen mehr erzählen kannst. Eben der Punkt Therapie mit Menschen mit Rassismuserfahrungen. Nun ist es ja so, in der Folge mit Stefanie Kufschöttler haben wir kurz auch darüber gesprochen, dass viele BIPOC-PatientInnen ja sich wünschen, zum Beispiel zu Personen of Color als Therapeutin eben auch zu gehen, aus dem Wunsch heraus, da vielleicht anders verstanden zu werden. Aber die Realität in Deutschland sieht ja leider Gottes noch anders aus. Also wie ist es? Und ich meine, das gilt ja auch für Therapeutinnen, die gegebenenfalls selber Rassismuserfahrungen machen. Wie gehst du das an? Wie gehst du damit um? Du hast ja jetzt schon angesprochen, also das performativ irgendwie zu markieren, obwohl vielleicht das für die Person gerade gar nicht das Thema ist oder na, vorhin hatten wir ja noch, vielleicht ist die eigene innere Abwehr auch noch ganz stark. Ausklammern, ansprechen, wer spricht es an? Was gibt es für Arbeitshypothesen, die wir vielleicht auch als Therapeutin zumindest im Hinterkopf behalten müssen? Also Ja, was würdest du gerne jetzt den Zuhörenden vielleicht mitgeben für die Arbeit? Außer
Also
dem
ich glaube,
ganzen vielen
zunächst würde
Schlauen, was du ja schon gesagt hast.
ich glaube, zunächst würde ich den, wäre es mir wichtig mitzugeben, dass es immer ein Prozess, einen eigenen Prozess braucht und benötigt auf Seiten der Therapeutin. Das heißt, es braucht eigene Auseinandersetzung, Aushandlung, unabhängig von der eigenen Positionierung. Ja, also nur die Fantasie, dass nur weil man eigene Rassismuserfahrung gemacht hat, verstanden wird, wie Rassismus als Struktur wirkt und auch auf psychischer Ebene wirkt, ist vielleicht aus eigener Erfahrungsexpertise, aber nicht auf einer weiter höheren gelegten Ebene sozusagen. Also es braucht die eigene Aushandlung damit. Und dann im nächsten Schritt, wenn ich dir eine Person gegenüber sitzen habe, die eigene Rassismuserfahrung macht und ich bin eine weiße Therapeutin, ist, wenn ich, gehen wir davon aus, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ist ja die Frage, und das wäre jetzt aus so einer psychodynamischen Haltung heraus, stülpe ich, also verschließe ich den Raum oder lasse ich den Raum offen? Und wenn ich mich dazu entscheide, das zu machen, wie mache ich das? Und ich hätte zum Beispiel, das habe ich gerade gesagt, ich spreche aus der Perspektive einer Weißen, aber ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, aus einer schwarzen Perspektive. Ich zum Beispiel markiere das nicht zu Beginn der Therapie, dass diese Themen Platz haben können. Ich habe das aber, also nun jetzt, wenn mich Leute googeln, dann werden sie das schon schnell finden, dass ich dazu arbeite. Aber ich werde mich demnächst in der Form niederlassen und da wird es zum Beispiel auf dem Internetauftritt wird es markiert sein. Das heißt, da ist es da, es ist im Raum. Die Menschen, wenn sie sich mit mir befassen, werden dies lesen. Ich selbst werde es nicht proaktiv ansprechen, das ist meine Haltung, weil ich der Überzeugung bin, dass es sich, wenn das Thema ist, das wird sich eh zeigen. Und es wird sich auch in meiner Gegenübertragung zeigen, das wird sich in der Beziehung zeigen. Oder auch vielleicht, wenn die Menschen proaktiv zu mir kommen, weil sie glauben, damit gut aufgehoben zu sein bei mir, dann wird es sich auch relativ schnell so zeigen. Aber genau wie du gerade auch schon gesagt hast, kann es auch was verschließen und es kann Menschen essentialisieren oder es denen ein Gefühl geben, dass sie nur noch die Rassismuserfahrung sind und nicht alles andere auch. Und häufig geht es auch vielleicht auch um die Erfahrung, eben nicht nur das Objekt und nicht nur die eigene Rassismuserfahrung zu sein. Also würde ich das nicht also als ein so dogmatisch sagen, das immer ansprechen, immer ansprechen. Wenn vielleicht im Gespräch diese Situation aufkommt und ich das Gefühl habe, Rassismus spielt eine Rolle, dann würde ich das vielleicht auch anbieten und sagen, ach, wissen Sie, manche Menschen könnten das jetzt auch so verstehen, können das auch als eine rassistische Diskriminierung verstehen, die Situation, die sie gerade erlebt haben. Dann ist es auch im Raum. Es kann auch abgewehrt werden, es kann verneint werden, aber es ist einmal ausgesprochen. Und damit dadurch es ausspreche, ist es auch, wird auch deutlich, wir können hier drüber reden, es ist Teil dieses Raumes und dieses therapeutischen Prozesses. Und gleichzeitig habe ich auch Menschen in Behandlung, die auch eigene Rassismuserfahrungen machen, da haben wir nicht einmal drüber gesprochen. Und im Nachhinein wurde mir dann zurückgemeldet, dass allein der Umstand, dass ich als schwarzer Therapeut da sitze, schon ganz, ganz wichtig für diese Person war. Wobei ich auch einschränken möchte, auch aus, jetzt vielleicht auch für Therapeutinnen mit eigenen Rassismuserfahrungen, schwarze Therapeutinnen, Therapeutinnen of Color. Dass ich glaube, wir da auch vorsichtig sein müssen, weil wir häufig auch mit so Idealisierung konfrontiert werden. Also auch Erwartungen und Idealisierung und auch unstillbare Hoffnungen und Sehnsüchte, endlich jetzt verstanden zu werden. Und endlich, das habe ich in der Klinik, ich habe lange in der psychiatrischen Institutsambulanz gearbeitet mit so Schwerpunkt Psychosen und bipolare Erkrankungen und habe also sehr viele Menschen dort immer wieder auch gesehen und sehr viele Menschen mit eigenen Rassismuserfahrungen. Und da war immer wieder auch ein Satz, den Menschen mir so gegenübergebracht haben, war, ja, Sie wissen ja schon, was ich meine, wenn Sie über Rassismuserfahrungen gesprochen haben. Und noch zu Beginn meiner Zeit, da meine Ausbildungszeit, hat mich das auch geschmeichelt. Ich dachte, ja klar, und auch als verbindendes Element zwischen uns beiden. Und habe das dann nicht so wirklich hinterfragt. Und mittlerweile tue ich das. Also mittlerweile sage ich dann auch, okay, können Sie mir das nochmal näher beschreiben? Was meinen Sie denn, wenn Sie glauben, dass ich das verstehe, was Sie meinen? Ja, aber Sie machen ja auch einen Rassismuserfahrung. Sag, ja, das stimmt. Aber ich mache die ja für mich, ich weiß ja nicht, wie Sie sie erleben. Ich weiß nicht, wie es in ihrer inneren Welt funktioniert, was in ihrer inneren Welt passiert, wenn diese Rassismuserfahrungen auf sie treffen. Ich weiß nicht, wie sie aufgewachsen sind. Ich weiß, also zu dem Zeitpunkt, wenn es relativ früh in der Therapie noch geschieht, wie ihre biografischen Erfahrungen sind. Also all das weiß ich ja nicht, bevor ich nicht mit der Person darüber gesprochen habe. Selbst wenn ich Annahmen habe, dass ich verstehe und glaube zu verstehen, aus welcher Welt diese Menschen kommen. Genau, und ich glaube, da liegt eben eine große Verführung, wenn wir auf Seiten jetzt oder aus der Perspektive von Therapeuten mit eigenen Rassismuserfahrungen sprechen. Da steckt aber auch ganz viel Potenzial drin. Also sich darüber zu verbinden, sozusagen. Und wenn ich das auch nochmal sagen kann, weil das hattest du ganz am Anfang an einer Stelle gesagt und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das wichtig finde, weil ja eben auch in dem, was gestern so, auch in diesem Workshop jetzt, von dem ich gerade erzählt hatte, so kam, auch die Frage war, wie verbinde ich mich denn mit diesen Erfahrungen, komme ich wieder zurück zu James Baldwin, der auch in diesem Interview an einer Stelle sagt, Your suffering is your bridge. Also die eigenen Erfahrungen gemacht zu haben von Diskriminierung oder auch an, das muss ja nicht immer Diskriminierungserfahrung sein, eigene Erfahrungen, eigene inneren, das Wissen um das Gefühl von Demütigung, das Gewissen um Gefühl von Scham, von Schuld, von auch vielleicht auch zerstörerischen eigenen Elementen in den eigenen Therapeutinnen, in den Therapeutinnen, ist ja die Brücke sozusagen zu den Erfahrungen meiner Patientinnen. Das heißt, ich muss ja nicht eins zu eins wissen, wie es sich anfühlt, bestimmte Situationen erlebt zu haben, sondern alleine, dass ich das in mir finden kann, ähnliche Aspekte, ähnliche Gefühle, ist ja, stellt ja schon ein verbindendes Element her. Das ist aber auch nur möglich, weil ich ja auch viel gelernt habe darüber, wie sich Menschen mit bestimmten, sagen wir mal, Störungsbildern, wie ihr Erleben ist. Ich habe Theorien darüber gelesen. Ich habe mich auseinandergesetzt über Jahre damit. Das fehlt ja alles im Kontext von Rassismusforschung oder beziehungsweise rassismuskritischer Bildung
Ja.
im deutschen, psychotherapeutischen Raum, im Ausbildungskontext, im Studium. Also genau,
Ja.
vielleicht.
Ja, und deswegen ist ja auch Selbsterfahrung so wichtig, dass man sich eben innerlich damit verbinden kann, mit eigenen und eigenen Erfahrungen für eine gewisse Perspektivübernahme zur Verfügung stellen kann. Es geht ja auch nur, wenn ich Zugang zu diesen Erfahrungen habe und das innerlich halten kann. So, ne?
Absolut.
Und ich fand es jetzt auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, also auch, ne, als weiße Therapeutin, dass selbst wenn man sich zum Beispiel mit der Bedeutung von Rassismuserfahrung für die, für das psychische Erleben auseinandersetzt und sich beliest und so weiter und so fort, eben nicht zu verfallen in so ein Schablonisieren, also sowas von, ah, diese Person macht Rassismuserfahrung, da habe ich jetzt eine Arbeitshypothese, das hat dann die und die Folgen, sondern immer, wie in allen anderen Bereichen auch, neugierig zu bleiben für die individuelle Erfahrung der Person, weil ich habe den Eindruck, in unserem Beruf und egal welches Verfahren wir machen, welche Theorien wir irgendwie lernen und die dahinter stehen, es geht so oft in Richtung von so einer Kategorisierung, ne? Also sei das jetzt die Diagnosen, die wir geben müssen, die Konflikte, die wir verschlüsseln oder was weiß ich, ne? Und da sich immer wieder daran zu erinnern und einzuladen und offen zu bleiben, trotzdem nochmal nachzufragen. Und zwar ein grobes Verständnis zu haben und eine Idee zu haben, wie man es einordnen kann, aber eben die Individualität der Erfahrung, und was das im inneren Raum der Person macht, nicht zu vergessen. Das ist, ja.
Total. Also ja, finde ich genau essentiell, weil wir eben ganz, ganz, ganz großen Drang danach haben, zu kategorisieren, auf sämtlichen Ebenen und auch zu bewerten, sehr, sehr schnell. Und deswegen finde ich eigentlich auch den therapeutischen Raum einen so wertvollen Raum, weil es da für mich viel mehr um ein Verstehen vor einer Bewertung geht und nicht erst ein Bewerten und dann irgendwie gucken, ob wir es verstehen. So. Und das heißt aber auch, sich dem auszusetzen. Und auch diesen Unaushaltbaren auszusetzen, um das gemeinsam dann zu verstoffwechseln. Und das ist jetzt vielleicht auch so eine kleine Generalkritik, aber ja, etwas, was wir gerade in den gesellschaftlichen Umbrüchen, in denen wir uns bewegen, in den autoritären Umbrüchen, der Trend ja eher zu was ganz anderem geht. Also zu viel schneller, noch schnellere Diagnosevergabe, wie nach 12 Stunden sollen die Menschen wieder fit gemacht werden, um diesen Verwertungslogiken des Kapitalismus ja, nachgehen zu können. Also ich habe da sehr große Schwierigkeiten mit diesen Logiken. Und ja, bin zwar kein Psychoanalytiker, aber werde wahrscheinlich auch irgendwann nochmal die Weiterbildung machen, aber oder die Fachkunde. Aber finde es immer sehr sympathisch, wenn es dort häufig heißt, und nach 100 Stunden, ja, wir lernen uns gerade erst kennen. Was natürlich auch ein bisschen übertrieben sein kann hier und da, aber ich finde die Haltung dahinter schön. Also es ist irgendwie ein offener Raum sein darf, in dem gemeinsam versucht wird zu verstehen, was da eigentlich los ist. Und das gerade im Kontext von Rassismuserfahrungen sehr, sehr wichtig ist. Dass es eben nicht um vorschnelle Schablonen, nicht um vorschnelle Kategorisierung geht, weil das kennen die Patientinnen und Menschen, die zu uns kommen mit Rassismuserfahrungen, alle sehr, sehr gut. Die wissen alle sehr, sehr gut, wie es ist, auch wenn sie vielleicht keine Worte zu haben oder noch nicht haben, sie wissen, wie es sich anfühlt, zum Objekt gemacht zu werden. Und dann auch nochmal auf intersektionaler Perspektive, das ist ja nicht nur eine Diskriminierungserfahrung, die da häufig erlebt wird, sondern mehrere. Also diese Gefühle und dieses Wissen ist da. Und dann geht es eher vielleicht darum zu schauen, wie wir uns auf anderen Ebenen verbinden können.
Ja. Mit Blick auf die Zeit würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die wir vorhin auch schon so ein bisschen immer mal wieder angefasst haben. Und zwar, die hast du sogar selber so formuliert und ich übernehme die jetzt einfach. Wie gelingt es denn, den Menschen trotzdem zu überleben? Weil also ich schiebe das jetzt rein, damit einerseits wir nochmal drüber sprechen und zum anderen, weil ich finde, das ja auch was Wichtiges ist für die Therapie, das auch anzuerkennen. Also stets die Lebensleistungen der Menschen, die zu uns kommen, auch anzuerkennen und nicht immer nur zu problematisieren und zu pathologisieren.
Auch da glaube ich, aus so einer Empowerment-Perspektive auf vielen verschiedenen Ebenen. Also ein ganz wichtiger, für mich auch ganz wichtiger Aspekt ist die Verbindung mit anderen Menschen, also auch so im Community-Aspekte. Also sich in Räume zu begeben, in denen die eigenen Erfahrungen nicht abgesprochen werden, in denen auch ein anderes geworden sein, also in dem es nicht auch immer nur um Rassismus gehen muss, sondern in dem es um andere Themen gehen darf und die eigene Fülle und Vielfalt der eigenen menschlichen Existenz sein darf. Das ein Aspekt, also Community-Bildung oder beziehungsweise sich in Communities zu begeben, sich auch also zu lesen. So, lesen verbindet. So, und ganz viel im Kontext von Rassismuserfahrung ist schon niedergeschrieben worden. Das glauben viele Menschen, die in Deutschland sozialisiert worden sind und Rassismuserfahrung machen, häufig nicht. Aber es gibt ganz, ganz viel Literatur dazu. Sehr, sehr gute Literatur, die nicht nur Fachliteratur ist, sondern auch Romane und andere Essays, Poetry. Also das ist etwas, was ich gerne tue. Also ich lese gerne Gedichte oder andere Dinge und mich dann darüber zu verbinden mit anderen Menschen. Aber auch der Aspekt von, ich habe es gerade schon mal so genannt, so Black Joy, also sich auch Räume zu suchen, in denen auch die eigene Freude und Lebendigkeit sein darf. Und das muss nicht immer nur so ein Lesekreis sein, sondern das können es kann Chor sein, es kann gemeinsam Wandern gehen sein, es kann Sport machen sein, es kann tanzen sein, es kann all das sein, was uns lebendig macht, aber immer wieder auch in Verbindung mit anderen Menschen bringt. So. Bei der gleichzeitig, also weil ich auch so Tendenzen, ich habe das häufig in so Panels kenne ich das auch, dass dann, wenn dann so schwere Themen wie jetzt irgendwie verhandelt werden und es um Gewalt geht, dann am Ende immer noch so ein von den eine Frage gestellt wird von so mit der Implikation von jetzt noch was Positives mitzugeben, damit die Leute nicht so richtig irgendwie devastated aus dieser Veranstaltung gehen. Und um dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, aber bei der gleichzeitigen Anerkennung der Verhältnisse, in der wir uns bewegen. Also nicht in ein idealisierendes, also schon auch, man braucht auch schon utopische Fantasien und glaube ich schon von der Welt, wie wir uns sie vorstellen und wie wir sie gerne hätten. Und das kann ja auch in den eigenen Beziehungen schon versucht werden zu leben. Das muss ja gar nicht so groß gedacht werden, sondern es kann ja sehr, sehr, sehr nah auch bei den eigenen Beziehungen sein, die man so führt. Aber gleichzeitig eben auch die Realität nicht zu verleugnen, und die Verhältnisse, in denen wir uns bewegen, nicht zu verleugnen, sondern auch da ein Stück weit, und zwar nicht im Sinne von, also nicht Akzeptanz im Sinne von ohne Veränderung, sondern Akzeptanz im Sinne von, so sieht's aus. So, so ist es gerade. Das kann auch sehr befreiend wirken, sich dem erstmal irgendwie sehr realistisch zu nähern und zu sagen, okay, Leute, das ist das, womit wir es zu tun haben.
Mhm.
Und genau, jetzt können wir von hier aus schauen, wie versuchen wir damit umzugehen. Und auch das kann sehr individuell sein. Und auch da gibt es sehr viel Erfahrung, auch Community-Erfahrung aus Widerständigkeiten, aus ganz vielen politisch-aktivistischen Kreisen, sich genau mit diesen Formen des Widerstandes und des Umgangs mit diesen Verhältnissen.
Ja. Vielleicht hast du ja, du gibst ja auch Empowerment-Workshops, vielleicht hast du ja für die Shownotes auch was, zwei, drei Links oder so, die du mir noch teilen könntest. Ich weiß nicht, ob es Online-Ressourcen gibt, wo Menschen sich informieren können, auch über so ja, Gruppen oder so in der eigenen Stadt oder ein Gedicht, was du gerne magst oder so. Vielleicht hast du ja Lust, mir noch was zu schicken, dann packe ich das auf jeden Fall in die Shownotes. Und eine Frage, die ich ja mir jetzt angewöhnt habe, auch immer zu stellen, und du hast ja vorhin auch schon von einem Buch gesprochen, aber vielleicht nennst du auch ein anderes ein Buch, was du empfehlen würdest, was du vielleicht kürzlich gelesen hast. Genau. Kann im Kontext Psychologie, Psychotherapie sein, aber muss auch nicht. Mich würde auf jeden Fall interessieren, welches Buch von James Baldwin, an welches du vorhin gedacht hast, aber der hat ja mehrere geschrieben, also sicherlich eine generelle
Also,
Empfehlung.
genau, also zu Baldwin gibt es The Fire Next Time, das sind Essays, also zwei Essays, welches ich immer wieder gerne lese. Genau, und das gedacht habe und das Interview, an das ich gedacht habe. Und das Buch. Es gibt so viele gute Bücher, die in diesem Kontext geschrieben worden sind. Aber ich glaube, ich teile meinen absoluten Lieblingsroman. Und zwar Open Water. Heißt der, ist geschrieben von Caleb Azuma Nelson. Ist ein ghanaisch-britischer Autor. Ist, glaube ich, sein Debütwerk gewesen. Und ist für mich, ich weiß gar nicht, witzigerweise, glaube ich, rede ich ziemlich häufig, wenn ich nach Büchern gefragt werde über dieses Buch, weil es mich so bewegt. Es ist geschrieben oder es geht vielleicht im Kern um ein schwarzes Paar im zeitgenössischen London, das in seinen 20ern ist. Wir erfahren den Namen nicht. Ich spoilere jetzt auch nicht zu viel. Aber es geht um eine Beziehung zwischen diesen beiden Menschen. Und ich habe also noch nie einen Roman gelesen, der so melodisch war. Und es hat sich wirklich angefühlt, als wäre ein Rhythmus in diesem Buch und in diesen Zeilen. Und ich habe es noch, hab bisher auch noch keinen Roman und auch selten etwas anderes gelesen, weil es aus der Sicht des männlichen Protagonisten geschrieben ist. Noch nie ein Buch gelesen, welches so gut Erfahrungen von Schwarzsein und Schwarz-Männlichsein in einer weißdominierten Gesellschaft widerspiegelt. Genau, also deswegen eine absolute Leseempfehlung und habe bisher den Menschen, denen ich es empfohlen habe, glaube ich, über 100% positive Reviews zurückbekommen. Also genau, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr tolles Buch.
Ich bin sehr gespannt und bestimmt viele andere jetzt auch.
Ja,
Dann habe ich
sowieso.
noch eine Frage an dich zum Abschluss, so ein bisschen kritisch, aber gerne auch ein bisschen utopisch vielleicht. Was muss im psychotherapeutischen und psychiatrischen Bereich noch passieren oder abgeschwächt, was sollte überhaupt erstmal passieren, wenn wir schauen auf das Thema, was uns heute die 1,5 Stunden begleitet hat? Was würdest du dir wünschen? Was würdest du fordern? Für die Leute, die dich nicht sehen, jetzt hast du erstmal ganz schwer ausgeatmet.
Ich habe mich gerade gefragt, wie groß ich werden soll in meiner Antwort. Also wenn ich jetzt, weil du ja Psychiatrie genannt hast, eigentlich, wenn wir ganz groß denken, müssen wir uns über die Frage aus so einer kapitalismuskritischen, marxistischen Perspektive ja schon noch die Frage stellen, wie wir Arbeit organisieren, wie Ausbeutung und Überausbeutung im Kontext von Rassismus funktioniert und eigentlich, also das sind ja die Stellen sozusagen, an denen es ganz groß gedreht werden müsste, um das irgendwie in einer Form zu überwinden, weil das sich, um es wieder kleiner zu machen, sehr konkret die auswirkt, also auf alles auswirkt, aber sehr konkret zum Beispiel auf Psychiatrie auswirkt, wenn wir sehen, dass das Gesundheitswesen, aber gerade psychiatrische Kliniken ja häufig immer mehr privatisiert sind. Das heißt, es geht um ökonomische oder hauptsächlich um ökonomische Interessen. Die müssen Gewinn abwerfen und das führt dazu, eben, dass ihre medizinische Versorgung massiv verschlechtert wird, dass ein immer höherer Druck innerhalb der Kliniken besteht, auf das Personal besteht und dadurch einfach die Qualität der Arbeit von sehr, sehr engagierten Menschen eingeschränkt wird und Professionalisierung eigentlich fast verunmöglicht oder professionell Handeln verunmöglicht. Und dann wiederum, wir auch wissen, dass wenn Menschen unter Stress geraten, eher auf implizites Wissen zurückgreifen, also eher sich auch an rassistischen Wissen langhangeln. Und das wäre so der ganz große Überbau, aber auf einer vielleicht handhabbareren Ebene muss dieses Wissen, rassismuskritisches Wissen, muss verankert werden als Fachwissen und als Standardwissen, als Pflichtprogramme in alle Curricula, sei es im Studium, wenn wir jetzt mit Psychologie bleiben, im psychologischen Studium, sei es, und also nicht nur rassismuskritisches Wissen, sondern auch diskriminierungskritisches Wissen und wie machtkritisches Wissen, weil wir eben ja nicht nur Menschen vor uns sitzen haben, die Rassismuserfahrungen machen, sondern wie diese Verhältnisse miteinander verwoben sind und dazu führen, dass wir die Störungsbilder sehen, die wir sehen und die Probleme sehen, die wir sehen. Also brauche ich jetzt das in den Curricula, in den Ausbildungsinstituten, in der Selbsterfahrung, weil du sie auch gerade angesprochen hast. Und zwar nicht nur, wenn es um Menschen mit eigener Rassismuserfahrung geht, sondern ganz explizit, wenn es auch weiße Therapeutinnen sind, die sich mit ihren eigenen Themen auseinandersetzen müssen. Und ich stelle immer gerne am Ende eines Workshops immer die Frage, wie hat Weißsein mich und meine Arbeit geprägt und wie hat Rassismus mich und meine Arbeit geprägt? Als Reflexionsfragen. Und vielleicht ist auch das etwas, was ich gerne den Zuhörenden mitgeben will. Also die beiden Fragen sich zu stellen. Und wenn es darauf keine Antworten gibt, gerade oder Abwehr, dann ist schon eine heiße Spur gelegt für weitere Auseinandersetzungen damit.
Ja. Für diejenigen, die die Folge bis zu Ende gehört haben, ist wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich, hoffe ich, eine Bereitschaft, den Fragen nachzugehen, wenn vielleicht auch nicht heute, dann übermorgen oder nächste Woche. Vielen Dank. Das sind doch schöne Fragen, finde ich, zum Abschluss. Ist ein schönes Ende für die Folge. Es sei denn, es gibt von deiner Seite jetzt noch was, was dir auf der Seele brennt. Also wahrscheinlich ganz vieles, aber.
Ja, es gibt genau ganz viel, aber nichts, was jetzt geteilt werden muss.
Okay. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das schöne und ausführliche Gespräch.
Ja, ich danke dir, dass genau, ich hier heute mit dir sprechen konnte und für die wirklich auch, ja, für die schönen oder für die guten Fragen. Also ich finde das immer so ein bisschen seltsam, das so zu loben, zu erwähnen, aber ich finde das trotzdem wichtig aus der Erfahrung heraus, was für Fragen wir sonst so gestellt bekommen, wenn wir uns über oder wenn ich mich mit Rassismus auseinandersetze. Deswegen, ja, vielen Dank für dich, für deine Zeit und für den Raum, den du öffnest.
Dankeschön. Dann mach's gut. Ciao.
Dann tschüss.